Willkommen bei Tragisch aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. eurem und meinem Lieblingspodcast. Hi. Von und mit meiner Wenigkeit, der Drallen Barbie Breakout. Hallo meine Lieben. Es ist eine spannende Woche, denn ich habe mir große Prominenz eingeladen, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr auf dieses Ding geklickt habt, wisst ihr das schon. Robin Solf ist hier. Dazu gleich mehr, weil wegen Robin wahrscheinlich ganz viele Leute einschalten werden, die vorher noch nie hier zugehört haben, erkläre ich kurz, wer ich bin und was wir hier machen. Also, wie gesagt, mein Name ist Barbie Breakout. Ich bin Autorin, Aktivistin. Ich habe ein Buch geschrieben, Tragisch aber geil 2.0. Und hier in diesem Podcast geht es mir vor allem darum, es ist ein Interview-Podcast und mir geht es ein bisschen darum, die Lebenswege von Menschen nachzuerzählen, ein bisschen zu erfahren, wie die zu der Person geworden sind, die sie heute sind, was es da vielleicht auch für Struggles gab auf dem Weg. Es ist natürlich kurzweilig und lustig und wir lachen viel, aber es geht auch manchmal in die Tiefe und oft geht es hier um Themen, die vielleicht sonst nicht so zur Sprache kommen. Wir sprechen viel über Mental Health, wir sprechen über Depressionen, wir sprechen auch über HIV viel. Ich bin selber HIV-positiv und gehe sehr offen damit um und finde auch, dass das in die Mitte der Gesellschaft gehört. Ich finde, Stigmatisierung baut sich nur dadurch ab, dass mehr Leute darüber sprechen, was mit ihnen los ist, ob das jetzt Mental Health ist oder eben HIV oder ganz viele andere Dinge. Und das ist oft sehr kurzweilig, wie gesagt. Wir lachen hier viel, es geht aber eben auch oft ans Eingemachte. Und das ist gut so. Das möchte ich gerne so haben. Es gibt genug Podcasts da draußen, wo es nur um Schnatterei geht und als, ne, als würde man zwei Leuten beim Biertrinken zuhören. Das ist hier auch mal so, aber eigentlich mein Ziel ist ein anderes. So, das haben wir jetzt gesagt. Ihr wisst, woran ihr seid. Robin ist mir, ehrlich gesagt, bekannt durch vor allem auch Gag den Podcast. Den macht er zusammen mit der großartigen Ivanka T. Und das machen sie sehr hübsch. Ich war da auch schon zu Gast. Das ist sehr kurzweilig und nett. Und die haben spitze Zungen, die beiden. das macht Spaß beim Zuhören. Und da war ich zu Gast und ich kannte Robin halt als einen sehr aufgeräumten, netten, adretten, höflichen jungen Mann. Das ist bei mir manchmal so, weil ich halt schon sehr lange dabei bin und viele der jetzt jüngeren Generation kennen mich eben noch aus einer anderen Zeit und dann sind die immer sehr höflich zu mir und haben so ein bisschen Respekt und sind immer so, Barbie Breakout ist hier und das heißt, ich kriege immer das Beste, die besten Verhalten, das beste Verhalten vorgespielt quasi und liebe das, genieße das und das ist dann manchmal so, dass ich Leute dann auch nur so kennenlerne. Also ich habe dann wenig Idee, wie zum Beispiel der Robin sonst so ist. Ich habe dann ein paar Folgen gehört und habe gedacht, ach guck mal, die ist die Kleine ist ganz schön bissig auch. Die sagt manchmal auch Sachen, wo ich die Ohren anlege und mir denke, ach gucke. Na, das hat sie jetzt gesagt. So. Und als er bei Prince Charming war, habe ich gedacht, ach schau, da ist aber jetzt auch wieder diese ganz andere Seite. Also Robin war ja da ja in dieser Staffel. Spoiler Alert für alle, die Prince Charming noch nicht gesehen haben, jetzt aufhören, weil, hi, wir reden natürlich auch darüber, wie es ausgeht, weil Robin im Finale war. Robin war einer der letzten zwei Männer. Und da habe ich gedacht, ach guck, da ist er, ne, aufgeräumt und sehr höflich, sehr freundlich, aber spricht eben auch wichtige Themen an, hat für mein Dafürhalten die wichtigsten Diskussionsanstöße auch gegeben für diese Staffel. Wir haben das hier an anderer Stelle schon erörtert, was ich von dem Format an sich halte. Und da werde ich sicherlich auch in der Folge mit Robin gleich noch drüber sprechen. Also wir hatten ja Martin Angelo hier zu Gast. Wir hatten Lars Transferborn zu Gast. Wir hatten Leute hier zu Gast, die diese Sendung schon gemacht haben und mitgetragen haben. Und mit Lars ja auch jemanden, der da quasi gewonnen hat, den Prinzen gewonnen hat. Ja. Und ne, darüber müssen wir jetzt nicht nochmal sprechen. Prince Charming ist für mich ein unterhaltsames Format. Jetzt sprechen wir doch drüber. Hi. Es ist ein unterhaltsames Format, aber gleichzeitig finde ich immer, es ist für mich wahnsinnig schwierig zu gucken an manchen Stellen, weil ich halt denke, Emotionen auf so eine Art zu manipulieren und die Teilnehmer dann auch vor laufenden Kameras, 5 Kameras sind da, rennen da rum oder was weiß ich, wie viele, I don't care, vor laufenden Kameras die Teilnehmer dazu zu zwingen, emotional immer Vollgas zu geben und immer alles zu zeigen und alles zu offenbaren. Und es gibt keinen Raum für Zweifel und für Zögern. Also natürlich gibt es den, du kannst vor laufenden Kameras zweifeln und zögern, aber ne, welche Konsequenzen hat das für dich? Bist du dann sofort raus? Wie wird das geschnitten? Was machen die damit? Und diese Awkwardness auch in diesen Situationen, wenn sie diese Einzeldates haben und man muss jetzt liefern, man muss jetzt verliebt tun. Man sieht den Jungs ja ganz oft an, dass es gespielt ist, dass man sich zwingen muss dazu. Und mein absoluter Pet Peeve, das habe ich an anderer Stelle schon mehrfach erwähnt, ist dieses, also irrsinnig romantische Dates haben, irrsinnig romantische Nächte miteinander verbringen, bei diesen Einzeldates, und am nächsten Tag geht es dann mit jemand anderem weiter und es wird aber verlangt, weil das Spiel das so verlangt, dass man da gute Miene zu macht und dass man sich nichts anmerken lässt, und das wird auch immer wieder eingefordert und ich finde es einfach irgendwie pervers. Sorry to say. Es ist nicht meins. Aber ich finde es sehr unterhaltsam und kurzweilig und ich freue mich eben, dass es mit dieser Sendung, die ja dann auch, weil dritte Staffel ist wieder ein Riesenerfolg, das wird wieder im linearen TV laufen, also eben bei Vox, ein bisschen zeitversetzt, momentan ist es noch bei TV Now. Ich freue mich, dass da halt Themen auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden, die damit vorher einfach noch keine Berührungspunkte hatten. Und auch da ist Robin eben der Junge, der das in dieser Staffel am meisten nach vorne getrieben hat. Ich kann mich an niemand anderen erinnern, der wichtige Themen so oft und so direkt angesprochen hat wie die Maus. So, und das ist großartig. Zu Recht und mit absolutem Applaus von meiner Seite aus ist Gag der Podcast dadurch jetzt auch, ich glaube, der erfolgreichste queere Podcast Deutschlands. Robin hat mir vorhin erzählt, dass es gibt noch irgendwie einen anderen lesbischen Podcast, von dem er glaubt, dass die noch mehr Klicks haben. Aber ja, Gag ist dadurch ganz nach oben geschnellt und das finden wir super, da applaudieren wir. Wer von euch jetzt Prince Charming Staffel 3 schauen möchte, kann das nur über TV Now. TV Now ist ja so ein Online-TV-Sender quasi. Und also die ersten 3 Folgen sind normal zugänglich und ab da braucht man dann einen Premium-Account, um den Rest der Staffel, ich glaube, das sind dann nochmal 6 oder 7 Folgen, zu gucken. Was man aber machen kann, ich erkläre das jetzt hier einfach mal kurz, man kann sich ein Premium-Abo abschließen, das kostet, ich glaube, 4,99 im Monat, hat dann aber 2 Wochen Zeit, um alles zu gucken, und erst nach 2 Wochen fängt der Billing-Prozess an, erst ab da wird es einem in Rechnung gestellt. Und die Staffel kann man gut an einem Tag durchgucken, wenn man ein bisschen Freizeit hat. Das kann man am Wochenende machen. Und es dann sofort wieder kündigen. Und dann muss man gar nichts zahlen. Kann man nur einmal machen, aber ne, dann hat man das gemacht. So, ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Ja. Und wenn ihr dabei seid, wenn ihr bei TV Now schon eingeloggt seid und das Ding gezahlt habt, könnt ihr auch schnell nochmal gucken. Es gibt bei TV Now auch eine ganze Staffel The Diva in Me mit mir, Sheila Wolf und Kelly Hilton, wo wir Frauen, die sich ein bisschen vergessen haben, als Drag Queens and through the magic of drag versuchen, wieder ein bisschen Lebensfreude einzuhauchen und ein bisschen, ja, Selbstliebe mit auf den Weg zu geben. Und wenn ihr schon da seid, gibt es auch das tolle Shopping Queen Special mit Stella Destroy, wer war noch dabei? Pempenko, Absinthe Absolut. Und mir, war noch jemand? Nö, das war's. Genau, mit uns Vieren, das kann man auch gucken. Das ist, finde ich, wunderbares TV. Spoiler Alert, ich habe nicht gewonnen, aber wie Robin habe auch ich am meisten aus dieser Staffel gemacht. Aus dieser Sendung in dem Fall. Aber hey, so ihr Süßen. Ich habe, Robin hat mir das beigebracht, beziehungsweise die Gag-Mäuse haben mir das beigebracht. Sonst sage ich immer, folgt mir auf Apple Podcast, gebt mir da gerne eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst einen Kommentar. Viel wichtiger ist anscheinend, viel, viel wichtiger, dass ihr auf Spotify auf Abonnieren klickt. Da gibt es, wenn ihr den Podcast aufruft, gibt es oben, und gerne auch Too Old to Die Young, für die, die hier zum ersten Mal zuhören. Das ist ein Kulturpodcast, queerer Kulturpodcast, den ich zusammen mit Tatjana Berlin und Paul Schulz mache, wo wir queere Filme, Serien und auch anderes Zeug auseinandernehmen und für euch aufdröseln. Das ist oft sehr unterhaltsam, manchmal lehrreich und im besten Falle einfach wahnsinnig blöd und lustig. Hi. Genau, da könnt ihr einfach bei Spotify auf Folgen klicken und das soll wohl der absolute Burner sein für, ne, das bringt Podcast machen ganz, ganz viel, um da in den Charts aufzutauchen und nach oben zu rutschen. Noch mehr, als wenn man nur zuhört, sagt Robin. So, das bitte machen, danke. Ich packe einen Link dazu in die Shownotes. Ich packe generell ganz viele Links immer in die Shownotes. Ich glaube, bei dieser Folge ist es ein bisschen weniger, weil wir halt viel über Robins Leben reden und da gibt es zu nicht allem Shownotes, aber sonst sind die Shownotes hier sehr wichtig und viel gepflegt und auch ein super Feature für euch. Da könnt ihr immer nochmal nachlesen, was es alles so gibt. Und ne, ich verwende da immer mehrere Stunden drauf. Da kann man, ja, wenn man in eine Folge eintauchen will und in das Leben einer Person, kann man in den Shownotes nochmal gut ein paar Stunden zubringen. So, Bums. Genau, eine Sache, die ich immer sage am Schluss, wenn ihr ein bisschen Geld rumliegen habt und alle anderen schon versorgt sind, wenn alle Rechnungen gezahlt sind, alle guten Vorhaben, die ihr, für die ihr spenden wollt, wenn das alles erledigt ist und ihr habt immer noch ein bisschen Geld rumliegen und denkt, Mensch, das wäre doch was für die Barbie, dann könnt ihr mir das gerne schicken an meinen PayPal-Link, das ist paypal.me/Barbie Breakout, auch das packe ich in die Shownotes. Das ist aber absolut keine Pflicht, kein Muss. Dieser Podcast ist und wird weiterhin auch frei bleiben für alle zugänglich. So soll das sein. Und ja, without further ado. Ach so, das muss ich kurz noch sagen. Wir sprechen auch in dieser Folge wieder viel Dinglish. Das ist einfach so. Und weil ich immer wieder irgendwelche Post dazu kriege, irgendwelche E-Mails so, sprichst du viel Englisch? Nee, nee, nee. Das klingt arrogant. Muss ich es an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Also A, niemand ist euch schuldig, dass so gesprochen wird, wie ihr das gerne hättet. Punkt 1. Und ne, if you don't like it, you don't have to listen to it. So. Punkt 2, mein Leben findet zu, ich möchte fast sagen, 70% auf Englisch statt. Ich arbeite in der Modebranche, ich arbeite mit Models jeden Tag. Die meisten von denen sprechen kein Deutsch, das heißt, ich spreche bei der Arbeit fast ausschließlich Englisch. Dann komme ich nach Hause, das Fernsehen, das ich gucke, die Filme, die ich schaue, schaue ich alle im Original. Ich schaue kein deutsches Fernsehen, wenn ich nicht muss. auch das ist alles auf Englisch. Mein Freundeskreis besteht, ich möchte sagen, zu 40% aus Menschen, die kein Deutsch sprechen. Da spreche ich Englisch. Das heißt, für mich ist es völlig normal und also ich muss mich oft anstrengen, Dinge auf Deutsch zu formulieren, weil mir das Englische schneller einfällt. Das ist nicht, weil ich was ganz Tolles bin, wie das von vielen Leuten angenommen wird, dass ich denke, ich bin was ganz Tolles. That's not the case. Es ist für mich einfach einfacher. Und Robin, werdet ihr gleich merken, geht es an vielen Stellen ähnlich. Der spricht auch gerne mal ein bisschen Dinglish. Und so ist es halt. Es tut mir leid, wenn ihr das nicht versteht. Es tut mir leid, wenn das für euch anstrengend ist. Es ist nicht mit der Absicht, Leute glauben zu machen, wir wären was Besseres. Es ist einfach so, wie wir halt reden. So. Sorry. Bite me. So. Und jetzt habe ich auch genug gelabert. Das ist ein langes Intro schon wieder, meine Güte, Bärbel. So. Without further ado, jetzt geht's zu Robin Solf. Und, habt mich gern. Bis in 2 Wochen. Tschüss. So, wir kommen jetzt einfach mal rein. Du kennst das. Ich habe dich im Intro schon anmoderatiert, wie Melli jetzt sagen würde, anmoderiert. Mhm. Und habe natürlich schon gesagt, für die 3 Leute, die noch nicht wissen, wer du bist, because she's everywhere, dich nochmal vorgestellt und so. Also nicht wundern, wenn ich das jetzt nicht nochmal tue.
Ja, ich sehe.
Hallo, mein Schatz.
Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Ich krieg schon Stresspüstelchen, ich sag's dir.
Kriegst du nicht, deine Haut ist makellos wie immer.
Du schleimst jetzt schon.
Rude, by the way. Nee, rude. Ich habe im Haus, ich bin immer ganz überrascht, also ich bin ja eine nicht-binäre Person, die tatsächlich Drag macht, aber ich habe so im Alltag ist mein Ding, gar kein Make-up zu tragen und wenn ich dann so ein bisschen trage, mal so ein bisschen Puder, fühle ich mich schon, also in full guiche quasi und bin schon nervös, dass alle jetzt mich anstarren und denken, oh mein Gott, warum trägt die Frau so viel Make-up? Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Prince Charming gucke, wie viel Make-up schwule Männer benutzen, ohne dass sie es irgendwie, dass man es sieht und ohne, dass man darüber spricht und so, es ist alles irgendwie
findest
so
du, selbstverständlich. Findest du, dass man es nicht sieht? Ich finde, man merkt, dass ganz viele definitiv ihre Shade nicht wussten. Also right. Gerade bei Concealer, ich sage, unser Prinz, I mean, just saying. Ja, aber es gibt sehr viel Make-up wurde benutzt.
Während der hat Prince auch, Charming. Also ich meine, der ist braun, ja, aber der hat, ich glaube, für die Testimonials, für die Confessionals hat er immer noch mal ein bisschen Bronzer aufgetragen, großzügig übers ganze Gesicht.
Wahrscheinlich. Ich glaube, der hatte eine ordentliche Make-up-Tasche dabei. Aber wir alle. Ich möchte dir da nichts vormachen. Also wirklich, ich bin ja eine Person, ich trage ja jeden Tag Full Face Foundation. Mhm. Das vergessen die Leute immer. Also es gibt, natürlich gibt es mal Tage, wo du es nicht tust, aber ich bin schon so eine richtig geschminkte Alte. Und bei mir liegt es aber gar nicht so daran, dass ich mich jetzt ohne unwohl fühle, aber ich mag das einfach, das zu zelebrieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also einfach so dieses Gefühl, ich fühle mich danach vollständig.
Gotcha. Aber es ist wirklich weird, ne, dass diese Trennung für mich da noch so besteht, obwohl ich ja sonst in allem so integriert bin und es gibt keine Trennung zwischen Barbie und Timo, ich bin eine Person, bla bla. Momentan habe ich eine Zeit, ich trage immer so ein bisschen so ein Studio Fix Powder, aber auch nur mit einem Pinsel aufgetragen und ein bisschen eine Braue. Und es ist für mich echt schon so, okay, starren mich jetzt alle an. Also es ist weird.
Ah, das ist ja lustig, weil das erinnert mich an mein 13-jähriges Ich. Da weiß ich noch, da gab es dann im Gymnasium, gab es da manchmal so Tage, da hatte ich erst zur zweiten Stunde. Das heißt, ich habe mich morgens nicht mit meiner Mutter zurechtgemacht. Und dann habe ich ganz frech ihr Puder einfach benutzt. Das war der Hammer und das war einfach transparent Puder. Es hat right. Also kein Schwein hat irgendwas gesehen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wenn mich jetzt jemand anspricht, so geht's scheinbar dir dann damit. Ja, also kein Schwein fällt's auf, aber hey, für sich selber ist es schon ein Riesenschritt.
Voll, also, man darf nicht sagen, dass man transparenten Puder nicht sieht. Wenn die Haut unten drunter nicht schön und glatt ist, dann sieht man das ganz schön. Ich hatte einen Freund, René, mit dem hatte ich eine, er würde wahrscheinlich sagen Beziehung, ich sage, Gehversuche davon, mit 14 oder so. Und den haben wir irgendwann nur noch Dusty genannt, weil immer, wenn so ein Windstoß kam, so eine
weißt du, was mehr?
Also flog sein Hauchpuder in die Luft.
Also, das ist ganz schlimm. Ich hatte mal was mit jemandem über einen längeren Zeitraum und der hatte leider ganz, ganz schlechte Haut und er hat halt alles benutzt, aber er hat vor allem am Ende immer eine riesen Puderschicht benutzt und ich habe ja eh schon keine Lippen und das heißt, wenn ich mit dem rumgemacht hatte, dann waren meine Lippen einfach weiß, so richtig mehlig und das hat man richtig gesehen, wir waren mal auf dem Event und haben wurden Fotos gemacht und waren meine Lippen einfach weiß, das war auch so, also Girls da draußen, achtet ein bisschen darauf, was ihr benutzt, lasst euch beraten von Miss Barbie Breakout, es ist nicht so schwer, ganz ehrlich.
Ja, nicht alle mich anschreiben, weil das ist dann auch immer schwierig, wenn die Leute die denken ja alle, sie kennen mich persönlich, weil ich ja auch sehr, yeah, sehr öffentlich bin und sehr privat werde mit dem, was ich erzähle. Und auch in dem Buch natürlich ist ja irrsinnig viel Privates drin. Und deswegen denken viele Leute, sie kennen mich persönlich. Und dann schreiben sie dir auch so, ja, und ich will ja immer schön, dass du mich mal schminkst. Und dann ich denke immer so,
du so, it's my fucking sure. Job, pay me, ja.
Nee, und auch sonst so. Also ich meine, ich habe halt eine Tagesgage und so, aber natürlich schminke ich meine Freunde mal oder berate die mal. Aber dass ich jetzt irgendwie für alle als Make-up-Uschi zur Verfügung stehe.
Aber das denken die Leute immer. Das denken die Leute immer, solange, sobald du halbwegs, ich hasse dieses Wort, aber authentisch irgendwo in der Öffentlichkeit stehst, und das bist du ja genauso. Und dass sie dann immer denken, sie kennen dich und fragen dich so total belanglose Sachen. Also ich merke das momentan auch. Und ich bin da jetzt frech, aber ich antworte halt einfach nicht. Mhm. Ich bin so, ich freue mich über die Nachrichten. Ich lese auch sehr, sehr viele, aber ich bin nicht die, die dann den ganzen Tag da sitzt und die Nachrichten beantwortet.
Ja, du würdest ja jetzt dafür auch gar nicht hinterherkommen. Ich meine, Prinz Charming Staffel 3 ist ein Riesenerfolg, ist ein Bombenerfolg. Das Finale ist gestern Abend gelaufen. Heute ist Mittwoch, wir nehmen es am Mittwoch auf. Ihr hört es am Freitag. Das Finale ist gestern gelaufen. Wie viele Follower hast du dazu gewonnen, kannst du das sagen?
Also ich glaube, ich habe so bei 6.000 gestartet. Das ist ja noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt so bei 20. Also wow. schon mal ordentlich dafür, dass es ja das nur TV Now ist, ne? Und das muss man schon mal sehen. Ich habe es mir auch nicht so krass vorgestellt. Also du machst ja davor schon so ein bisschen deine Mathematik, ne? Aber dass so viele Leute dann doch auf dich kommen. Und ich habe es scheinbar vor allem Frauen angetan. Also ich, die Gays, die sind da, ich glaube, die verstehen mich nicht so ganz. Ich glaube, die verstehen das mit den Klamotten, mit dem, was ich auch darstellen möchte. Ich glaube, also ich verstehe das ja manchmal selber nicht, ne? Aber die kommen da nicht so ganz hinterher, aber die Frauen, die lieben es. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Samenspender-Anfragen bekommen, wie von lesbischen Paaren in den letzten Wochen. Also es ist wirklich schön.
Ja, ich glaube, für die Gays ist tatsächlich noch so eine Kategorisierung in entweder männlich, top, markant, natürlich, in Anführungsstrichen, mit sehr viel Bronzer und Concealer. Hi. oder eben, dann, wenn du halt dann nur Twink bist und so, dann ist irgendwie auch fein. Yeah. Aber dass es diese Hybriden gibt, dass es Leute gibt, die sich an diese Grenzen nicht halten, ist, glaube ich, für viele Gays noch schwierig.
Ach ja, und die Leute denken ja dann auch immer, ich komme dann ins Bett mit Corsage und Pleaser Heels. Und ich bin so wie, wenn du Bock drauf hast, wenn du Bock drauf hast, bin ich dabei. Aber ich schaff's auch mal in der Jogginghose. Sure. Also es ist nicht jeden Tag Programm. Ich glaube, du weißt ja ganz genau, was ich meine. Ich dachte immer, dass da gerade so Formate auch wie RuPaul's Drag Race so ein bisschen helfen, dass die Leute dann checken, oh, es gibt auch super oft halt noch einen Mensch hinter der Facette. Es kommt jetzt nicht eine Drag Queen, eine Wildgewordene im Abendkleid zu dir ins Bett oder so. Vielleicht manchmal auch, wenn du drauf stehen solltest. Aber ich glaube, dass man da irgendwie so ein bisschen noch das Leben dahinter mitbekommt. Aber ich dachte auch gerade, dass eigentlich in Prince Charming ich jetzt gar nicht so abgespacete Sachen geliefert habe, weil es ist ja doch eine sehr, ich nenne es mal runtergebrochene Show. Aber es fickt trotzdem mit dem Kopf der Leute.
Ja, voll. Aber ich, also das merke ich bei mir auch noch, dass ich das so beobachte und dann gucke irgendwie, also ich habe jetzt den Preview von der Reunion gesehen, dass der Jan da irgendwie mit so einem Full Face sitzt und mit so einer Big Eyeliner und so.
Also es war nicht gut, I'm sorry. No. Falls er das jetzt hört, es tut mir leid, es war nicht gut, aber ich finde es geil, dass es gemacht hat.
Ja, same. So, aber ne, das ist auch in der Show irgendwie, dass ja Gender Non-Conforming Fashion da auf jeden Fall bei mehreren Thema war, also bei ihm, bei dir, bei Thomas, und das fand ich mega.
Ja, voll.
Dass es irgendwie, ne, dass das auch so langsam aufbricht, auch irgendwie bei den männlichen Homosexuellen in Anführungsstrichen, ne, also gerade Thomas ist ja nun ein Typ, wo ne, viele irgendwie wuschig werden, irgendwie wenn er irgendwo den Raum betritt, aber dass der dann halt auch selbstverständlich da irgendwie mehrere Layers anhat und something flowy und something this.
Ein Rock dazu.
Yes.
Mit dieser behaarten Brust, der ist schon lecker, also ich, mir gefällt voll. Sowas ja sehr, ich mag ja auch die Femboys. Das ist so ein ekelhafter Ausdruck, wenn so viele benutzen, aber ich stehe da ja so sehr drauf und für mich ist das halt so normal, also wenn, weiß nicht, wenn Thomas da in einer Entscheidung steht mit dem Rock, dann ist es für mich, oh, cuter Look, good for you, aber das ist für Leute dann doch irgendwie so noch so ein Riesending ist, das hätte ich vorher auch wirklich, das habe ich dir vorhin schon gesagt, das hätte ich vorher wirklich nicht gedacht und jetzt merke ich, dass ich bin ja ein Mensch der vielen Worte und das teilweise schon allein nur dieses Statement, dass ich irgendwo stehe, die Klappe halte und irgendwie einen Frauenbody trage, so ein Gesprächsstoff wird, das hätte ich auch wirklich vorher nicht für möglich gehalten. Aber daran sehen wir, dass es doch noch wichtig ist, dass wir drüber reden und das zeigen.
There's still a lot of work to do. Also ne, ich erinnere mich damals, als Conchita zum Eurovision angetreten ist, 2014, der Hate aus der schwulen Community. Mhm. Also ich finde ja gut, was sie macht. Ich finde, sie ist talentiert. Ich finde, sie schön. Aber dieser Bart, das gehört nicht zusammen. Das macht man nicht. Das darf man nicht. Also ne, dieses Kategorisieren. Ich war in Drag irgendwann auf dem Oktoberfest. Das einzige Mal, dass ich da war. Und
Shame on you.
Fischer Froni, also der Schwule, ich weiß gar nicht, was das war, Dienstag. Und ich hatte mich, weil ich irgendwie auch dem Ganzen gerecht werden wollte, ich hatte mir extra einen Dirndl gekauft, ne, für viel Geld. Dirndl sind nicht billig. Auch die billigen sind nicht billig. Um mich da standesgemäß zu präsentieren und bin auch da angefeindet worden von den Homos, dass das eben hier nicht hingehört und das macht man hier nicht und so, wo du auch denkst, Leute.
Hatten wir nicht auch mal in Berlin, das war so meine Anfangszeit in Berlin, da gab es auch mal so eine Party, die dann war, die war auch erst ganz erfolgreich, die haben aber gesagt, wir möchten keine Drag Queens buchen und sowas. War nicht mal so eine schöne,
wie hieß sie, Testosteron, wie hieß sie denn?
Ken? Hieß es Ken-Party oder
so? Ach so, nee, ach der, das, ja, das war ja eine ganz andere Nummer.
Ja, also es gab viel, aber es gab viele solche Versuche, aber da finde ich immer gut, dass das sang- und klanglos gescheitert ist.
Ja, bye, an dieser Stelle.
Ja, denn das ist für unsere, auch für die schwule Kultur wahnsinnig wichtig, dass es da wild gewordene Drag Queens gibt, die da stehen. Aber ich meine, wir benutzen diesen Begriff ja wahrscheinlich beide eigentlich sehr, sehr ungern, nur noch so als Abgrenzung. Also ich meine so dieses schwul, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich sage schwul, dann ist das für mich irgendwie so nicht mehr zeitgemäß. Achso,
nee, ja, das meinst du, ich dachte jetzt Drag Queens, ich dachte,
ach so, nein, Drag Queens mögen wir eigentlich gar nicht mehr, das ist auch echt overrated. Ich finde, wir haben jetzt, es gibt jetzt in jedem Land außer Deutschland Drag Race, also es reicht jetzt auch wirklich.
I am offended. Officially, nicht von dir, von denen, dass wir es immer noch nicht haben. Ja, Schatz, jetzt haben wir ein schönes, flauschiges Intro geplaudert. Du kennst ja den Podcast, ich gehe immer gerne ein bisschen zurück, bevor wir dann, natürlich sprechen wir noch über Prince Charming, aber bevor wir dann uns bei Prince Charming verplappern, weil ich weiß, dass wir das gut können. Und das ist
wir beide, sonst sitzen wir hier 3 Stunden.
Wahnsinnig lange Folge werden würde. Bevor das dann zu kurz kommt, will ich tatsächlich, weil das ist mir jetzt bei allem, was ich gehört und geschaut habe, ich habe mich ja vorbereitet, ist mir die Person Robin Solf so ein bisschen kurz gekommen bei all dem. Also die Geschichte von Robin Solf, wie du so und so. Also es geht sehr viel um das, was du jetzt bist und das, was du ausstrahlst und das, was man in dir sieht oder nicht sieht. Aber how did you get there? So, das interessiert mich sehr.
Ja, gute Frage, ne? Also ich bin ja so eine Ossi-Maus. Ich brande das auch super gerne. Ich bin zwar 97er Jahrgang, ich darf es jetzt gar nicht so laut sagen. Das heißt, ich habe von dem ganzen Ost-West-Gehabe eigentlich nichts mehr mitbekommen. Aber da, wo ich herkomme aus Sachsen-Anhalt, da hat sich halt, muss ich so sagen, bis heute halt nicht viel verändert. Das heißt, ich habe eigentlich, mein Upbringing war eigentlich sehr bescheiden. Wir hatten nicht viel außer Hoffnung. Und es war, glaube ich, ohne große riesige Schwierigkeiten. Ich glaube, das Einzige, was wohl immer so ein bisschen war, mein Vater war halt nie viel da. Das heißt, es waren immer Mutti und ich und das war auch immer against the rest of the world. Und ich glaube, ich war halt schon immer so ein bisschen das Außenseiterkind. Ich war immer ein Einzelgänger. Ich wollte mit 5 Tänzer werden. Ich glaube, diese typischen Geschichte, sich immer verkleidet. Ich weiß noch, ich habe mich mit 6 Jahren oder so, ich wollte schon immer berühmt werden. Mhm. Das ist ganz schlimm. Also man merkt dann irgendwann mit 16, wenn du dann sagst, wenn dich seit 10 Jahren Leute fragen, Gottes Willen, was willst du werden? Du sagst immer noch berühmt, dann merkst du, vielleicht ist das wirklich was du möchtest.
Ja.
Ne, weil jedes Kind möchte ja mal zu irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, berühmt werden. Aber bei mir war es schon als Kind so und ich erinnere mich dran, ich habe mich so mit 6 Jahren immer für Filme casten lassen. Und dann bin ich da hingegangen und dann
hat sie. Moment mal, mit 6 Jahren habe ich mich immer für Filme casten lassen.
Ja, also ich war 6 Jahre und hatte mir in den Kopf gesetzt, Schauspieler zu werden. Meine Mutter war so eine Person, die fand das nicht unbedingt alles so toll, aber sie hat alles mitgemacht. Die hat mich zum Tanzkurs geschickt, als ich das wollte, und sie ist mit mir zu Castings in Halle Saale gegangen und hat mich dann halt da hingeschickt. Und diese, die Frauen damals in der Regie, die waren halt immer total angetan von mir, weil ich bin hingekommen und habe gesagt, mein Lieblingsfilm wäre Dirty Dancing. Ich hatte ihn niemals geguckt. Ich hatte nur irgendwie eine gebrannte CD vom Soundtrack. Und dann haben sie immer gefragt, weil keiner glaubt dir mit 5 oder 6 Jahren, dass du Dirty Dancing liebst. Dann haben sie immer gefragt, was ist deine Lieblingsszene? Und habe ich immer gesagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Das war das Einzige, was ich wusste. Und dann habe ich, also ich bin auch immer relativ weit gekommen, aber ich bin, glaube ich, dann am Schauspieltalent bin ich ausgeschieden. Und ich war so ein bisschen übergewichtiges Kind, auch so ein Ding. Und dann war ich immer für diese Rollen nicht. Da war es damals noch so ein bisschen härter. Aber deswegen, ich habe immer 1000 Sachen ausprobiert und bin, glaube ich, bis heute so geblieben, tatsächlich von der Art. Also sehr quirliges Kind, wusste eigentlich schon immer, dass ich schwul bin. Und habe mir, glaube ich, schon mit 12 in den Kopf gesetzt gehabt, irgendwann ziehe ich nach Berlin und ergründe die große, weite Welt von da aus.
Wow.
Ja.
Es ist ja, wenn man jetzt, also wenn ich mit Leuten aus meiner Generation spreche und auch wenn ich meinen eigenen Werdegang angucke, der durchaus super positive Vorzeichen hatte, gerade was das ganze queere Thema angeht. Mhm. Und ne, ich hatte eine Mutter, die schwule Freunde hatte. Das war alles eigentlich nicht negativ konnotiert, aber trotzdem trage ich halt so ganz viel internalisierte Scham mit mir rum und so ganz viel, obwohl ich in so einem freien Haushalt groß geworden bin, zu teilen, wurde mir ja trotzdem oft gesagt, irgendwie, das macht man nicht. Meine Tante hat immer gesagt, sei nicht so schwuchtelig, mach das nicht und so, stell dich nicht so an, sei nicht so weibisch. Hat es mich immer so nachgeäfft.
Oh Gott.
Und davon trage ich noch viel mit mir rum. Jahrgang 97, ist das, wenn man in so einem freien Haus groß wird, ähnlich oder hast du das
still
gar nicht?
A thing. Also ich glaube, als meine Eltern es dann wussten, ist man auch anders damit umgegangen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich der erste schwule Mann bin, den meine Mutter jemals getroffen hat. Mhm. Das sagt ja schon einiges drüber aus. Sonst kennst du die halt aus Film und du weißt, wie sie in Film zu der Zeit halt sind irgendwie so. Also das sind dann halt, weiß nicht, ich war ja nicht gleich Liberace, heute bin ich es vielleicht ein bisschen, aber damals so, das waren so die einzigen Bezugspersonen und ich kann mich auch an Sachen erinnern, dass dieses Outing war für mich auch noch ein Ding, weil ich finde jetzt so in den letzten 10 Jahren ist viel durch Social Media und YouTube und so hat sich viel verändert, aber es gab damals noch nicht so viel, auf was ich zurückgreifen konnte und ich wusste schon ganz, ganz früh, oh Gott, ich bin aber sowas von schwul. Ich habe mir schon in der ersten Klasse vorgestellt, wie ich mit dem Streitschlichter der Viertklässler war, rumknutsche und so. Also es war immer, seitdem ich denke ich schwul. Heute würde ich sagen queer, aber damals war es wahrscheinlich noch rein schwul, so von der Art her. Und wusste das immer und habe immer gedacht, ich werde mich niemals outen. Ich werde irgendwann, sobald ich kann, ausziehen und werde dann den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen. Aber irgendwann, gut, man wird dann halt erwachsener und merkt dann irgendwie, okay, so lange kann ich das nicht vor denen verbergen. Aber erinnere mich immer an meinen Vater, der hat einmal irgendwie, kam er vom Arbeiten nach Hause und hatte eine Latzhose an oder so eine Arbeitshose, die nicht seine war und hat gesagt, guck mal, das ist von meinem schwulen Mitarbeiter, riech mal dran, die riecht schon so schwul. Und solche Sachen, du kennst wahrscheinlich genau solche.
Hast du die Nase drin
Sie roch wunderbar, sie roch nach ganz viel Weichspüler. Sie
und Crisco.
Ja, also es war Hammer. Und es war mein Frühlingserwachen, aber nein, jetzt mal Spaß beiseite, also das waren schon so Sprüche, die natürlich mein ganzes Leben lang mitgezogen sind und auch diese Kleinigkeiten, dieses, ich möchte mir Ohrlöcher stechen lassen. Meine Mutter war immer so, du kannst es machen, ich werde es scheiße finden, aber du kannst es machen, das heißt sehr, sehr frei, sehr, sehr, irgendwie, die war nicht so, dass sie mir Sachen verboten hat, aber ich hatte halt immer im Kopf, oh, du musst auch als schwuler Mann diesem stereotypisierten Bild entsprechen. Und ich hatte halt sehr viel in die Wiege gelegt, dass das auch gut möglich ist. Ich meine, sind wir ehrlich, ich sehe halbwegs gut aus, ich bin blond, ich bin weiß, ich bin in halbwegs okayen Verhältnissen groß geworden, ich bin nicht sonderlich arm. Also ich bin wirklich perfekt dafür geschaffen, um 0815 durch die Gesellschaftsmitte zu gehen.
Ja.
Und habe halt aber immer in mir drin gemerkt, ich bin halt dieses weirde Kind. was irgendwie nicht so ganz weiß, wo es hingehört, und ich möchte super viele crazy Sachen machen und möchte das eigentlich auch nach außen viel mehr kehren, wer ich bin. Und das wurde mir halt super lange, ich würde auch noch sagen, bis ich 21 war, war das in mir drin, schluck es runter.
Also die wurde so ein Zögern mit eingeimpft.
Definitiv.
Vielleicht besser nicht.
Ja, und selbst als ich dann, selbst als ich dann meine ersten Erfahrungen in Berlin gemacht hatte, war mein Mindset trotzdem so, wenn du gefickt werden willst, dann geh lieber in der Jeans und im schwarzen T-Shirt feiern und lass den Rest weg. Weißt du? Also so, das ist halt so dieses, und ich weiß auch noch, als ich nach Berlin gezogen bin, war es auch immer noch ein Thing, wenn du Drag Queen warst, das war dein
sure.
Das ging gar nicht. Also nee, egal, auf Tinder, Grindr, es war echt vorbei.
Ja, ist die Tanzkarte leer.
Ja. Wirklich so. Also super traurig, aber das waren wirklich noch so, bis ich 18, 19 war, meine Gedankengänge. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, fuck it.
You know? Hast du denn das Gefühl, dass sich das tatsächlich geändert hat? Ich bin viel zu wenig in diesen Kreisen noch unterwegs. Ich date nicht mehr, ich bin nicht online, I don't know. Oder
also,
sehr selten mal.
Wie du weißt, bin ich ja umsingelt von wild gewordenen Drag Queens um mich drumherum. Ich bin selber keine, weil das irgendwie nie mein Outlet geworden ist. Ich glaube, ich habe irgendwann da mal so eine Zeit mal gedacht, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber habe dann gemerkt, für mich ist es nicht.
It's a lot of work
and genau.
It's very painful.
Ja, definitiv. So. Und es takes some guts und die habe ich nicht. Und habe dann irgendwie aber festgestellt, dass schon solche Shows, die wir momentan haben und so ein bisschen Drag Representation definitiv hilft in der queeren Bubble, oder ich würde sagen queeren Bubble, weil ich weiß nicht, ob jeder schwule Mann das genauso sieht, aber dass man merkt, da steckt auch noch jemand dahinter und das ist genauso fuckable wie der Rest auch. Aber ich glaube, es verbessert sich nicht unbedingt immer alles, es verlagert sich halt sehr. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube schon, dass man da jetzt so ein bisschen aufgeschlossener ist als vor 10 Jahren, aber es gibt trotzdem immer noch Probleme. So Männer mit Nägeln, mit lackierten Fingernägeln ist immer noch ein Thing. Und
man muss schon irgendwie, ich habe immer das Gefühl, man muss dann an anderen Stellen deutlich maskuliner sein, ne? Also wenn du irgendwie gut breit gebaut bist, haarig bist und so und ne,
also Grindr
top
funktioniert
aussieht,
sonst nicht.
Dann kannst du auch einen lackierten Nagel haben.
Voll.
Aber
ja, so, ne? Also es ist schon für jemanden, der wirklich Fem all the way ist, ist es schon schwer. Das sehe ich ganz ehrlich auch so. Ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, mit deinem Vater war das nicht so. Der war auch nicht so oft da und so. Bei dem Prince Charming-Video, wo die Eltern zugeschaltet werden sollten, war nur deine Mutter zu sehen. Habt ihr noch Kontakt oder ist das?
Ja, also die leben sogar noch zusammen, aber das ist. Ich glaube, mein Vater arbeitet zu viel. Nein, also ich war nie so das Vaterkind. Also nicht, also das Schwulsein war da nie so das Ding, aber mein Vater und ich, wir haben einfach nie so connected und ich bin ihm nicht sauer, also er war kein guter Vater, das weiß er auch. Ich bin ihm heute nicht sauer, dass ich so sage, und der hat mir das Leben kaputt gemacht, aber der war halt nicht für mich da und mir hat diese Vaterfigur immer so gefehlt und deswegen, Gottes Willen, also ich glaube, er würde es sogar machen, wenn man ihn zwingen würde, aber was soll der da? Also der wird die Fresse auch gar nicht aufkriegen, der ist nicht so ein Performer.
Ja, deine Mama schon.
Deswegen, ich glaube, das Schlimme ist, pass auf, Ich spille jetzt hier den Tee. Ich war so sauer und ich habe ja bei Prince Charming im Finale dieses Gespräch mit meiner Mutter und dann fange ich so ein bisschen an zu quäken. Und natürlich sind es die Emotionen, weil man sieht Mama, ne, absolutes Muttikind. Aber ich war vor allem sauer, denn, und das war auch drinne, meine Mutter hat mir immer gesagt, mach alles, was du willst. Das Einzige, ich möchte nicht irgendwo mit reingezogen werden. Und sie hat das nur gemacht, weil die Produktion sie angefragt hat. Und dann halt gesagt hat, hey du, würdest du deinen Sohn nicht gerne sehen? Und meine Mutter wollte das eigentlich nicht. Sie hat aber gedacht, wenn sie Nein sagt, dann kommt die Produktion und sagt, ja, das ist die Mutter, die ihren schwulen Sohn nicht unterstützt. Und damit hat das ja nichts zu tun.
Ja,
und deswegen hat sie es dann gemacht für mich, was super süß ist. Aber es hat mich so geärgert, weil ich wusste, die hatte gar keinen Bock drauf.
Diese Produktionsleute, die wissen auch, wie sie es machen.
Ja.
Ich hatte mal damals, was war das, Arabella? Irgend so ein Ding. Also da war ich, Gott, 16, 15, 16, sowas. Und hatte das zugesagt und dann haben die auch irgendwie versucht, meine Mutter da reinzukriegen. Meine Mutter war so, nee, ich will eigentlich nicht. Aber maybe, vielleicht kann ich einen Brief schreiben, den ihr vorlest und so, ich will da nicht sitzen. Und dann haben sie angefangen, ich soll meinen Vater in die Sendung holen. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, mein Vater hat da nichts verloren und das
gehört
da nicht hin. Ja, aber dann kannst du ihm endlich mal sagen, dass du dich ungeliebt fühlst und so und kannst mit ihm abrechnen in der Öffentlichkeit. Und dachte ich auch so, ey, für wie dumm haltet ihr mich, und wie abgefuckt seid ihr eigentlich, ne? Also
ja,
was macht ihr
alles
für ein bisschen
recht.
Quote,
ja,
ein bisschen
wirklich.
Heulen, widerlich. Ja, aber zum Thema Fernsehen kommen wir gleich.
Fernsehen?
Moralfreies Fernsehen.
Ja, das sowieso, Gottes Willen. Naja, aber.
Wie war es in der Schule? Haben sie dich doll gehänselt oder?
Ja, aber auch nicht wegen Schwulsein. Mhm. Auch nicht wegen, ich habe da ganz gut reingepasst. Ich war halt schon immer ein komisches Kind. Ich war halt ein Einzelgänger und hatte auch alle 2 Jahre die Freundesgruppen gewechselt. Und es gab mal eine Zeit, da wurde ich arg gemobbt. Das, natürlich haben auch viele gesagt, Schwuchtel oder so, das geht ja immer einfach von der Lippe. Das sagt man, glaube ich, allgemein auch zu jedem, der irgendwie ein bisschen anders ist als junger Kerl. und war immer so ein Außenseiter und habe dann genau das perfektioniert. Also ich habe mich dann als schwul geoutet, das war dann auch okay, keine Probleme mit gehabt und dann war ich halt dieser super passable Guy, der so durch die Gesellschaft ging. Das heißt, in meiner Oberstufe war ich sogar relativ beliebt. Also die Leute haben das dann sogar geliebt, auch wenn ich dann schon angedeutet hat, okay, ja, der ist schon ein bisschen verrückter als die anderen, aber ich habe das dann schon so mich so gegeben, glaube ich, wie ich dachte, ich sein muss, damit Leute mich gut finden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen hatte ich dann am Ende halt eigentlich gar keine Probleme, bin da eigentlich ganz gut durchgegangen, habe ein gutes Abi gemacht und habe dann aber auch Tschüss gesagt und habe eigentlich kaum noch Kontakt zu irgendwem aus meiner Schulzeit.
Du hast in einer Szene bei Prinz Charming, die mir aufgefallen ist, hast du gesagt, nee, ich habe halt viel durchgemacht. Also, dass du deine Emotionen nicht die ganze Zeit auf dem Tablett mit dir rumträgst, wie andere Leute da und nicht, sobald die Kamera angeht, anfängst zu weinen, fand ich ja super.
Mhm, aber man weiß nicht, warum.
Related very much. Aber eben, das war halt immer wieder auch ein Thema. So, warum gibt er uns nicht das, was wir eigentlich von ihm sehen wollen? Ja. So, wir möchten gerne mehr Emotionen. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich habe halt viel mitgemacht, deswegen bin ich vorsichtig geworden. Und ich habe mich gefragt, worauf du da anspielst.
Also, ich bin das hört sich immer so an, wenn ich jetzt dir gegenüber sitze, ich bin fucking 24, was kann der schon mitgemacht haben, aber mir ist halt wirklich, ja, ich meine, super viel, also das, was jetzt, das wollte ich in der Show nicht so erörtern, weil ich auch das Gefühl habe, genau darauf stürzt sich die Show, da gab es Leute, die den ersten Tag erzählt haben, oh, meine Mutter und die findet das nicht gut und so und das fand ich für mich da einfach fehl am Platz, aber das hat schon viel Sachen in meiner Kindheit, ich habe, glaube ich, so ein bisschen, wie gesagt, die Vaterfigur, die gefehlt hat, der auch wirklich kein guter Vater war, das muss jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber so viele Sachen und ich glaube, meine Mutter ist wirklich toll, aber meine Mutter ist so ein bisschen, die ist Epileptikerin. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Partnerkrankheit vom Autismus. Und das heißt, meine Mutter ist auch so eine, die dich umarmt und dir so den Rücken klopft. Also mir hat, glaube ich, so ein bisschen so dieses Herzliche so ein bisschen gefehlt von so vielen Seiten. Und da will ich jetzt gar keinen in die Pfanne hauen. So sind viele Menschen einfach noch. Und ich glaube, ich habe mich früher auch, ja genau, irgendwie super viel ungeliebt gefühlt. Dann, wie gesagt, in der Pubertät, ich war immer ein Einzelgänger. Mhm. Hatte nie viele Freunde und ich glaube, dass da einfach super viele so Sachen in meiner Jugend passiert sind. Ich habe früher auch immer gedacht, so um Gottes Willen, wie kann das immer alles nur mir passieren, weißt du? Wo ich heute denke, gut, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man merkt, es passiert in den besten Familien. Und deswegen einfach heute, glaube ich, auch alles mit einem dummen Spruch und mit einem Lacher einfach wegspiele. Selbst wenn mich was irgendwie angreift, weil ich einfach diese Verletzlichkeit nicht so zeigen möchte. Hm. Weißt du, ich bin dann immer so jemand, der dann irgendwie lieber da sitzt und sagt, ach, es ist alles gar nicht so schlimm, haha. Und eigentlich innerlich geht mir der Arsch auf Grundeis. Hm.
Oder du stellst halt 32 Fragen.
Oder ich stelle, ja, genau. Also es ist halt, ja, es ist irgendwie mein Mechanismus, mein Coping-Mechanismus, glaube ich einfach. Und ich habe definitiv auch in der Show gemerkt, dass die das die erste Hälfte super durchaus interessant fanden, aber irgendwann so dieser Punkt war, nein, wir müssen jetzt diese Liebe verkaufen. Du musst jetzt sagen, weißt du, so, was wir hören wollen. Und ich bin so, ich kann nicht! Ja, und das war halt wirklich so ein großer Kloß im Hals für mich auch einfach, weil ich auch der Meinung war,
dass du wolltest nicht lügen, ne?
Ja, ich wollte A, nicht lügen und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass so richtig arge Sachen von mir da auch einfach nichts zu suchen haben. Mhm. Ich weiß nicht. So offen habe ich mir da nicht gefühlt. Und ich wusste, jetzt, wenn ich sehe, denke ich so, alles richtig gemacht. Ja. Aber im Nachhinein, also damals wusste ich ja nicht, so wie wird es dann geschnitten? Wie kommt es an? Bin ich dann der Heulkloß, der heult und alle denken sich, boah, First World Problems oder so. Deswegen, man ist ja sehr unsicher in so einer Situation, was draus wird.
Nee, verstehe ich gut. Und ich, also ne, I related hard an manchen Stellen, also A, diesen Defense-Mechanism eigentlich des Fragenstellens, also ich mache das ja auch und immer und also A, finde ich, habe ich damit ein bisschen mehr Kontrolle über die Situation auch, wenn ich mich unsicher fühle und gerade nicht weiß, wie werde ich wahrgenommen und dann ist es schwieriger, auch Stille zu ertragen und dann ist es für mich einfacher, die Situation einfach umzukehren und ne, mein Gegenüber quasi das Spotlight einfach umzudrehen auf
voll,
den.
Ja, ja.
Und das mache ich unbewusst, das mache ich natürlich nicht bewusst, aber es passiert genauso. Und es entsteht ja dadurch dann auch trotzdem eine Art von Nähe und Intimität und die Leute haben das Gefühl, man interessiert sich für sie, was ja dann auch in so einer Sendungssituation super ist. Aber ja, und es ist Podcast-Gold, ne? Also Leute, die so funktionieren, sind für Podcasts super.
Ja, definitiv. Und ich glaube immer, ich bin ja auch so eine Person, ich rede ja auch ohne Unterlass oder frage auch ohne Unterlass. Mhm. Und sowas, du kannst ja am Ende wegschneiden, weißt du? Das heißt, lieber zu viel als zu wenig. Aber halt, was ich mich, glaube ich, von Anfang an nicht drauf eingestellt habe, ist, dass Prince Charming ist eine Show, die sich nur auf Emotionen stürzt. Positive Art, negative Art. Es geht nur darum. Und ich bin, glaube ich, reingegangen und habe gedacht, ich sehe halbwegs gut aus, ich mache ein paar lustige Looks, ich habe ein paar lustige Sprüche, dann, das muss reichen. Mhm. Und das aber ab Folge 1 der Leute waren, die erzählt haben, mein Vater hat mich geschlagen, als ich ein Kind war, das ist mir passiert, schlimme Sachen auch, meine Mutter akzeptiert mich nicht, mein Outing war die Katastrophe und ich habe vielleicht auch solche Geschichten, aber ich möchte die halt nicht an Tag 1 da irgendwie erzählen. Und da habe ich gemerkt, um Gottes Willen, ich bin hier richtig fehl am Platz und deswegen sage ich auch immer wieder, perfekte Show für mich im Nachhinein, wo ich so sage, ich habe viel mitgenommen, es ist toll für mich gelaufen, aber ich würde es nicht nochmal machen. Vor allem keine Dating-Show.
Das wäre eine Frage gewesen, die ich noch stellen wollte, ja.
Na.
Good to know. Wir springen hin und her, aber das ist auch fein. Wie ist es denn, wie muss ich mir das vorstellen, deinen Schritt nach Berlin zu gehen dann? Du hast die Schule fertig gemacht, nehme ich an.
Mhm.
Abitur gemacht?
Abitur.
Ja.
Und natürlich, was? Aber diese arrogante Schlampe, die hier sitzt, denkst du, natürlich Abitur.
Ja. Und hast du dann am nächsten Tag die Koffer gepackt, oder?
Basically eigentlich. Also ich war mit 16 schon, seitdem ich 16 war, mein bester Freund in meiner Klasse war auch schwul. Und wir haben zusammen so ein bisschen angefangen, das zu erkunden. Wir sind immer mit unseren Freundinnen, ich nenne es immer hetero feiern gegangen, haben gemerkt, Gottes Willen, das gibt mir gar nichts. Und dann hatte ich einmal über so irgendwelche Dating-Plattformen einen Typen in Berlin, dann sind wir mal hin und dann sind wir halbwegs regelmäßig hierher gefahren, haben irgendwie ein Hostel genommen. Meine Mutter hat mir noch so einen altbekannten Mutti-Zettel geschrieben und so. Und es gibt eine Situation, die habe ich auch damals, als du bei uns im Podcast warst, erzählt. Nämlich, das war 2014, da sind wir dann, haben uns ins, muss ich jetzt so sagen, ins GMF geschlichen. Noch nicht mal volljährig, weil mein bester Freund Riesenfan von dir war. Und wir wussten, du legst an diesem Abend auf. Und dann sind wir halt in diese Clubszene und haben halt so wirklich dieses, das halt einfach irgendwie genossen. Und ich weiß nicht, ob es anders ist, als es heute ist. Vielleicht bin ich auch einfach inzwischen so abgefuckt. Ich fände, das hatte so noch ein bisschen mehr Spirit. Und ich bin halt wirklich in diese Clubs reingegangen. Voll. Und dann standst du da und hast irgendwie dreimal am Abend All I Want for Christmas gespielt irgendwie. Und ich hab geschrien, ich fand das toll, ich fand das schrill, ich fand das geil und wollte einfach mehr davon. Das heißt, es stand von Anfang an fest, ich werde dorthin ziehen. Ich wollte nur noch das Abi fertig machen. Und dann bin ich wirklich am nächsten Tag so basically Koffer gepackt und los.
Mhm. Und das Ziel war, Modemanagement gleich zu studieren oder hattest du einen anderen Traum? Also klar, berühmt werden ist logisch.
Ja, aber ja, das ist der Kindertraum in mir. Ich glaube, mein Problem war einfach nach
die Budgetlist.
Ja, genau. Mein Problem nach dem Abi einfach, ich habe das alles gemacht, was von mir erwartet wurde und dann steht dir ja alles frei. Und ich wusste, ich liebe Popkultur. Was kann ich denn machen? Ich will nach Berlin. Es ging vor allem natürlich drum, heute weiß ich, ich wollte mich als schwuler Mann einfach entfalten. Das gab es da in Halle Saale, wo ich herkomme. Da gab es eine Party, da gab es nicht viele Homosexuelle, auch vor allem keine, mit denen ich so auf einen Nenner kam. Da gab es halt dann Männer, die waren schwule Männer und wollen gerne Männer ficken, aber alles andere wollen wir dann auch nicht. Mhm. Und ich wusste gleich, ich möchte kreativ sein, ich möchte was machen. Ich wusste aber nicht was. Ich habe dann angefangen, BWL zu studieren. Ein Semester. Ich glaube, das haben super viele einmal BWL studiert, gleich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich, der Beweggrund, Mode zu studieren, war, glaube ich, dass ich gedacht habe, okay, ich liebe Popkultur, ich würde es gerne studieren, kann man aber nicht studieren. Mhm. Also entweder ich studiere jetzt Musical, weil ich habe zur Schulzeit.
Gab es nicht die Popakademie in Hamburg?
Ja, aber ich habe immer gedacht, damit kannst du kein Geld verdienen. Deswegen, heute bin ich da anders, aber mit 18 war ich noch so, du kannst mit Musik kein Geld verdienen, also mach's nicht, weil ich hatte zu Schulzeiten schon in der Opernhalle so Musical-Statist gewesen und gesungen und so. Okay. Also riesen Passion dafür gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere Mode, das ist so Popkultur, Modemanagement, das ist BBL mit Mode, perfekt, komm, da kannst du Geld verdienen, mach das jetzt. Ja, warum auch immer.
Was wird man denn, wenn man Modemanagement erfolgreich absolviert hat? Was macht man damit?
Du kannst eigentlich alles machen. Also am Ende, die meisten werden wahrscheinlich irgendwie im Einzelhandel.
Shopleiter.
Ja, irgendwie Shopleiter oder so. Aber du kannst natürlich auch, du kannst in eine Modezeitschrift gehen. Du kannst, die Wege stehen dir offen. Ich habe dann bloß
Könnte man auch so Brands managen und so?
Ja, sicherlich. Okay. Also ne, man arbeitet sich ja hoch, ne, sicherlich nicht von Anfang an. Aber ich habe halt super schnell gemerkt so, okay, ich liebe Mode, aber ich möchte mich gerne eigentlich nur darin bekleiden. Alles andere ist mir egal. Und habe dann gemerkt, okay, also es ist gut, das zu studieren, aber das wird jetzt nicht dein Zukunftsweg werden. Weil es ist auch ein sehr posches, undankbares Business. Es sind sehr viele Überstunden, es ist sehr viel, du arbeitest für andere Leute und vor allem habe ich auch festgestellt, ich bin viel zu trashy für die Modeszene. Mhm. Weil ich bin halt, ich sehe Trash als Kunstform an, aber ich bin viel zu, also es ist alles noch sehr verschlossen. Man denkt ja, Mode ist offen, ist halt gar nicht so.
Nein, Mode ist super judgy.
Ja, super judgy. Es sind alle sind zu fett, alle sind zu so Dings. Ja. Man denkt vielleicht nur gut, weil man jetzt ein schwarzes Model oder ein Curvy Model auf dem Runway hat, okay, wir haben es jetzt geschafft. Aber eigentlich, das Mindset ist Horror und ich habe mich von Anfang an nicht willkommen drin gefühlt, weil ich war, glaube ich, zu arm, um das zu studieren und hatte irgendwie auch kein Know-how von irgendwas und habe super schnell gemerkt, Gottes Willen, ich passe hier nicht rein.
Mhm. Aber du studierst das nach wie vor?
Ja, ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Weil
pass
ich
nicht dachte, rein, aber ich schreibe meine Masterarbeit.
Naja, aber pass auf, wenn du es einmal durch hast, ich habe so viel Geld reingesteckt, right. Dann dachte ich mach's fertig. Right. Weil ich glaube, wenn ich wirklich jetzt mein Herz dafür schlagen würde, würde ich es diesen ganzen Bitches da draußen trotzdem noch zeigen. Weil ich bin so jemand, wenn ich auf was Bock habe, dann gebe ich da auch 300%. Aber für mich ist es jetzt einfach, ich bin 24, ich habe die Chance gerade, ich schreibe jetzt diese Masterarbeit, dann habe ich diesen Titel und den kann mir dann keiner mehr nehmen.
Finde ich auch super smart.
Und dann also, bin ich durch.
Für alles andere müsste man dir die Hammelbeine langziehen.
Ja, meine Mutter geht's genauso.
Ja. Nee, das sehe ich auch so. Also, ja. Bin ich sehr konservativ. Ich finde, wenn man was angefangen hat und schon viel Zeit investiert hat, muss man das auch.
Ja, weil so bin ich in allem, was ich tue. Also, ich bin keiner, der was anfängt und aufgibt. Das ist mit dem Podcast, das ist mit Musik, das Gleiche. Ich bin so jemand, wenn ich was anfange, dann mache ich das so full on. Und es gibt Leute, die lachen dich am Anfang aus und es ist vielleicht am Anfang nicht immer alles perfekt, aber ich bring's dann zu Ende oder mach's so lange, bis ich der Meinung bin, okay, hier geht's nicht weiter, es ist wirklich dead end, oder ich mach's erfolgreich.
Also ich meine, wie viele Leute ihr Leben lang verlacht worden sind und dann irgendwann knallt's und ne, es wird ein Erfolg. Also ich meine.
Voll. Also ich denke inzwischen schon bei mir, was glaubst du, wie mich die Leute ausgelacht haben? Heute nach wie vor noch, weil ich bin halt eine super trashy Alte.
Gaga.
Aber ich mein, ja, imagine. Aber ich meine, am Ende ist, wenn es funktioniert, ich glaube, der Erfolg gibt den Leuten immer recht und das keeps me going, weil ich bin immer so, ich möchte es auch gerade so den Leuten in meiner Heimat, die mir gesagt haben, ja, du willst Sänger werden und du willst irgendwie berühmt werden, das ist lächerlich, du kannst ja auch nichts, möchte ich irgendwie zeigen, doch, am Ende schaffe ich es irgendwie
Look at
doch.
The bitch now.
Ja, ich bin auf einem guten Weg, würde ich sagen. Es geht
ja,
voran.
Also berühmt bist du jetzt schon.
Naja, berüchtigt, ey.
Noch nicht so berühmt
auf wie du. Auf Grindr kennt man mich. Darf ich ja jetzt sagen. Gottes Willen, was glaubst du, wie schlimm das war, 10 Wochen so zu tun, als ob ich komplett patriarchal lebende, monogame Alte wäre oder so. Die Leute die ganze Zeit, Robin, was ist los mit dir? Ja, ich bin nur für den Prinzen da. Gottes Willen, Horror.
Eine Sache, die mich überrascht hat, weil man das einfach nicht so oft hört, ist, du praktizierst keinen Analsex? Is that true?
Nein, also nicht gar nicht, aber ich bin nicht so der Fan davon und ich glaube, ich habe zu wenig wirklich intime Beziehung zu Männern. Ich finde, für mich gehört zu Analsex super viel Vertrauen und Intimität dazu. Und bei mir ist halt so ein bisschen das Ding, ich bin super früh sexualisiert worden und ich bin so ein bisschen abgefuckt, was viele Sachen angeht. Also ich auch zu Nacktheit und allgemein zu Sex, auch das Thema OnlyFans. Ich glaube, ich habe da eine ganz andere Meinung als ein Großteil der Gesellschaft. Ich bin Instagram ist mit mir auf Kriegsfuß, weißt du so. Ich bin so, was das alles angeht, ich finde das toll, ich finde das wichtig, ich finde Sexwork wichtig. Ich sage immer, wäre Michaela Schäfer ein Stück weit politischer in dem, was sie tut, wäre sie eine Ikone für mich. Mhm. Also so, es wäre ein Traum für mich.
Also Cicciolina quasi, ne? Wenn man es...
Ja, naja, ja.
Ich bin kein riesen Cicciolina-Fan, aber ne,
ja,
hat auch sehr, sehr nackt dann Politik gemacht.
Ja, genau, also versucht. Ich finde sowas, für mich wäre es ein Traum, irgendwann mal die Venus zu hosten. So einfach, aber mit einem politischen Statement dahinter, also sowas, ich finde sowas super wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber so Kleinigkeiten für mich, die dann super intim sind und die ich nicht kann. Für mich gehört halt Analsex dazu und für mich ist es auch bei einer Person zu übernachten. Mhm. Wenn ich beim Kerl übernachte, dann hat das wirklich was zu heißen. Mhm. Und das, weiß nicht, da bin ich irgendwie so auf der einen Seite zu abgefuckt, auf der anderen Seite dann in solchen Sachen auf einmal total verkniffen. I don't know why.
Ja, da geht es offensichtlich um Grenzen, ne?
Voll,
die dir wichtig sind und das ist ja auch gar nicht schlecht. Also ich finde, wir sind momentan, also wir leben in einer Zeit, in der so uns von allen Seiten suggeriert wird, unsere Grenzen alle aufzugeben und ich finde das gut, dass man da ein ganz gesundes.
Voll, und wir haben tatsächlich nach der Show auch super viele Leute gesagt, wow, das ist mal einer sagt, weil gerade so auf diesen Sexplattformen ist es auch immer nur dieses aktiv-passiv oder top-bottom oder im besten Fall noch Verse, aber halt immer diese Position und ich gebe da immer so einen Fick drauf, weil ich denke, ja, das ist ja nur wichtig im Endeffekt, wenn es zum Reinstecken kommt. Der Rest ist ja eigentlich, ne, geht es ja um ganz andere Sachen und deswegen merke ich, dass dieses Ding, dieses wirklich ein Penis muss im Arsch sein irgendwie immer so ein Riesending in dieser Gay-Bubble ist, wo ich immer denke, boah, du kannst auch auf so viele andere Weisen tollen Sex haben. Und deswegen war mir das auch wichtig. Ich hatte die Plattform auch auf Instagram bei Prince Charming bekommen, so ein bisschen Sex-Aufklärung zu machen, dass halt es gibt so viele schöne Formen von Sex und es ist ja auch eine Riesendiskussion, wo fängt Sex an? Mhm. Ich finde, das hat jeder selbst zu definieren, aber es gibt ja super viele Leute, die mich auch oft nach einem Date fragen so, und hattet ihr Sex? Und ich sag dann ja. Und dann sagt er, ah, so habt ihr gefickt? Also er war in dir drin. Und dann sag ich so, nein. Und dann so, ah, dann war es ja kein Sex. Und das ist auch so ein Trigger-Thema.
Kim Tränker hat das ja relativ am Anfang schon gesagt, dass für ihn Blowjobs kein Sex sind, wo ich auch dachte, what?
Ja,
also das, of course it is.
Da kannst du mit mir wirklich bis Ende diskutieren. Also ich habe viele auch in meinem Umkreis, die auch sagen, es ist nur der Akt des Reinsteckens gehört dazu. Und dann bin ich so, es gibt so viele, du weißt, Paradebeispiele dagegen. Wir haben Lesben dann und so viele Sachen. Also das ist halt Bullshit für mich. Deswegen,
of course it is.
Naja.
Also ja, aber ich meine, soll er denken. Soll er, ja. Okay, gut. Das heißt, wir sind in Berlin angekommen. Wir haben angefangen, das zu studieren. So. Wie muss ich mir vorstellen, also du hattest ja schon quasi Blut geleckt, als du die erste Mal im GMF warst und so. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also wie ist dann Robin zu der Party Queen geworden?
Also Robin hat tatsächlich super schnell gemerkt, Berghain ist es nicht. Nee. 3 Stunden anstehen und dann eh nicht reinkommen, weil du aussiehst wie 12. Du musstest
anstehen, wie süß.
Ja, ach Mensch. Ja, natürlich. Ich habe es 1-2 Mal versucht, aber Sven Marquardt war nicht gnädig. Und dann habe ich auch gesagt, boah, dieses ganze Techno-Gehabe. Natürlich kam ich nach Berlin und ich finde, so gerade so 2015 bin ich nach Berlin gezogen.
Right.
War das halt so die Hochburg. Man hat über Pop gar nicht mehr geredet. Man hat seine Pussycat-Dolls-CDs weggeschmissen und war so, wir reden über sowas nicht mehr. Und ich war aber jeden Freitag und Samstag und Sonntag auf jeder Pop-Party in Berlin zu finden. Und alle haben mich ausgelacht. Also ich hatte viele Freunde, alle haben gesagt, nein, ich gehe nur Techno feiern. Und ich finde, Pop war zu dieser Zeit, Pop feiern zu gehen, super verschrien. Ich war aber trotzdem da. Immer. Und habe natürlich auch immer mehr mich, was das angeht, so ein bisschen geöffnet und habe dann auch Freunde gefunden, die auch alle kein Drag gemacht haben, die aber Bock drauf hatten, mal für eine Party, wenn es eine Gaga-Night war, mal ein krasses Outfit anzuziehen. Und am Anfang, weiß ich noch, wir waren wirklich trashy. Wir sind dann in irgendwelchen bunten Gürteln, wir haben Fake-Pelzmäntel angezogen, Sonnenbrillen aufgezogen und sind ins Schwutz oder so gesteppt und haben uns gefühlt des Lebens. Und das waren so meine Anfänge irgendwie, wo ich so mitbekommen habe, das ist wirklich was, das gibt mir zu meinem sehr tristen Alltag so viel Kraft und Energie und auch die Leute, die ich kennengelernt habe, fernab von den Typen, die du auf Klo oder im Darkroom triffst oder so, weißt du, für einen kleinen Blowjob, gab es da ja auch viele Leute, die siehst du immer und die würdest du vielleicht im Tageslicht nicht treffen. Aber für dieses Nachtleben, für diese Nachtleben-Experience war das halt super wichtig und das hat mich super beflügelt in all dem, was ich heute auch noch tue.
Ich bin ja heute, also ich habe heute mit dem Nachtleben ja wirklich gar nichts mehr am Hut.
Was so schade ist.
Ich kann es mir aber auch echt nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht mehr, was ich da früher gemacht habe. Ich weiß aber, dass das damals irrsinnig wichtig für mich war. Und auch dieses, also endlich die Fantasie von mir, die ich immer von mir hatte, von der Person, die ich mal sein werde, wenn ich älter bin, diese Fantasie endlich Realität werden zu lassen und die sogar noch zu toppen teilweise und die weiter auszuschmücken und auszubauen, das hat mich hat mir ein Gefühl von wahnsinniger Freiheit gegeben, gleichzeitig ein Gefühl von Ownership über mein Leben und über meine Persona und so. Und ich glaube, deswegen ist, also Nachtleben war natürlich in meinem Leben ein instrumentaler Teil davon, die zu werden, die ich heute bin, lässt sich überhaupt nicht wegdividieren, ist so. Ich habe halt heute überhaupt keine Berührungspunkte mehr damit. Ich sehe mich nicht mehr im Club. Ich wüsste nicht, was ich da soll, so.
Aber das ist ja auch völlig valide. Also so, natürlich, du hast es ja wirklich lange durchgemacht, Barbie. Also du hast ja alles mitgenommen, was ging.
Über 25 Jahre.
Also ich würde sagen, ne, also wer dich kennt, du hast ja wirklich alles mitgenommen. Ja. Deswegen glaube ich, ist es auch okay, irgendwann das mal an den Nagel zu hängen. Aber für mich war es halt wirklich, und ist es auch heute noch. Also ich habe mich da auch schon ein bisschen verändert. Ich gehe anders zum Beispiel feiern oder ich trete anders dem Nachtleben gegenüber, als ich es vor 5 Jahren getan habe. Aber für mich war das auch ganz großer Teil meiner Inspiration, auch wenn Drag nie ein Ding für mich war, auch in meinen Outfits heute. Ich lasse mich super arg davon inspirieren. Und ich habe dann auch mal ein Austauschsemester in New York direkt gemacht und habe da auch nochmal, das war gerade die Staffel, wo Aquaria bei Drag Race war, habe die ganzen Freunde kennengelernt. Und war wirklich so, genau, die ganzen Susan Barge Party, Amanda Lepore kennengelernt.
On top und so.
Natürlich, genau, diese typischen Sachen, alles so ein bisschen mitgenommen. Und auch wenn New York für mich jetzt nicht so krass, also ich habe jetzt mich nicht so krass ausgelebt, aber es hat mich super inspiriert, weil ich bin dann wieder nach Berlin gekommen, habe gemerkt, boah, in London gibt es dieses krasse Pop-Feiern, es gibt es in New York, es gibt diese Kultur, es gibt noch so Club-Kids irgendwie, aber wir in Berlin, außer diese Techno-Kids, die dann auf ganz vielen Drogen da rumsteppeln, wir haben das gar nicht mehr so und habe mir irgendwie so ein bisschen dann für mich vorgenommen, ich möchte so ein bisschen, zumindest in dieser Club-Szene, das Vorbild sein, auch von Looks und so, was ich nicht hatte. Und habe dann halt immer mehr mich getraut, habe immer mehr gemacht irgendwie und irgendwann, du kennst das sicherlich auch, man fängt da mal an mit irgendwie so einem kleinen Absatz, irgendwie mal so ein bisschen im geschminkten Auge, irgendwie eine kleine Corsage und irgendwann sind dann auch alle Dämme gebrochen und ist der Ruf erst einmal ruiniert, wird das nicht ganz ungeniert. Heute probiere ich ja wirklich alles aus und habe einfach auch festgestellt, dass das was ist, was seitdem ich Kind war, in mir drin ist. Man lässt sich bloß von der Gesellschaft irgendwann mal so anerziehen, nein, und man verkleidet oder man zieht sich sowas nicht an.
Naja,
das kam dann alles wieder.
Also eine valide Überlegung ist ja auch, wie sicher ist das für mich im Alltag, ne? Also
voll.
Kann ich damit U-Bahn fahren, ohne dass mir direkt jemand ans Leben will. Mich hat letzte Woche jemand angeschrieben, der gerade an diesem Punkt ist, der sagt, ich hätte gerne Nägel und ich würde gerne einfach irgendwie ein bisschen femininer rausgehen. Ich wäre gerne ein bisschen more fabulous. Aber ich traue mich halt nicht, weil ich auch Angst um meine Sicherheit habe. Und ich wusste auch gar nicht, was ich dem sagen soll. Also ich habe auch gesagt, vielleicht ne, tastest du dich langsam ran, vielleicht guckst du, fängst du klein an und guckst mal, wie die Reaktionen sind, wie sicher du dich fühlst und steigerst dich dann. Aber ich tue mich heute auch schwer, Leuten zu sagen, geh direkt full on, geh raus, riskier es einfach, weil ich Angst um die Sicherheit der Leute, denen ich sowas rate. Hattest du da diese Ängste im Alltag oder war das für dich?
Oh, definitiv. Easy? Also es, wie waren teilweise, die Reaktionen? Es ist teilweise auch heute noch so. Ich muss auch sagen, als ich, das klingt auch so ein bisschen, es war schon die Befreiung für mich, so Clubszene oder so, aber es ist nach wie vor auch noch so, auch wenn ich in einen schwulen Club komme, in Berlin, dass wenn ich da in so einem Look ankomme, die Leute natürlich trotzdem ein bisschen komisch gucken. Jetzt so nach dem ganzen Prince Charming, nachdem das ja auch irgendwie mein Standing ist, dass ich die komische Alte mit diesen Looks bin, die aber keine Perücke trägt, kommt das natürlich ein bisschen mehr an und ich merke auf einmal, oh, es gibt andere 18-, 19-Jährige, die jetzt auch anfangen und vielleicht bin ich da sogar ein bisschen, ein kleines bisschen mit Inspirationsquelle und das freut mich so sehr, aber die Reaktionen sind natürlich immer noch gemischt und vor allem im Alltag, also das, was ich teilweise so auf der Bühne oder irgendwo in der Bar oder im Club trage, das trage ich ja im Alltag dann auch nicht und bin da auch vorsichtig. Ich habe viele Freundinnen, die alle Autofahrerinnen sind. Ich lasse mich da auch gerne mitnehmen. Uber ist auch immer, aber du kannst nicht von jedem erwarten, ständig 20 Euro hin und zurück mit dem Uber zu zahlen.
Nee, und honestly, also ich hatte das jetzt ein paar Mal, also seit Corona ist das ein Thema. Lustigerweise, Uber hat jetzt eine Funktion, dass die Fahrer, wenn sie, also die Funktion für die Uberfahrer ist so gedacht, wenn ein Fahrgast ohne Maske fährt, müssen sie den nicht konfrontieren, sondern sie können den danach flaggen. So, dann wird im System irgendwie, kann den Knopf drücken, kann sagen, der ist ohne Maske gefahren. Und dann kriegst du eine Verwarnung und nach der so und so vielen Verwarnung bist du komplett gesperrt für Uber und bist raus. Und mir, Chloe Waldorf, Bambi Mercury,
habe ich auch gehört.
Ein paar von uns ist es jetzt passiert, dass wir mit Maske gefahren sind, aber wir waren denen halt einfach zu queer, zu visible. Dass wir dann dieses Flagging kriegen danach. Du kriegst dann kurz danach eine E-Mail, wo dir das gesagt wird, übrigens, bla bla, sie sind ohne Maske gefahren und so. Würde ich niemals machen. Never. Also ist ein kompletter Automatismus. Ich trage immer Maske beim Uberfahren und die anderen Mädels auch. Aber ja, also ne, das ist dann, wo ich dann auch denke, okay, also wenn es die Option, die wir uns nehmen, um sicher von A nach B zu kommen, wenn wir so aussehen, wie wir aussehen, und dafür Geld ausgeben, wenn uns das jetzt auch noch genommen wird von irgendwelchen Arschlöchern, von irgendwelchen homophoben Dreckschweinen, bye. So, was muss ich machen? Muss ich Taxi fahren jetzt oder was fürs Doppelte?
Das ist ja noch schlimmer. Ja, da kannst du ja nicht mal nachtracken. Also, ja, ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, ich war mal so ein Fan von Uber, weil irgendwie, als die so ein bisschen frisch auch wieder in Berlin waren, dann war es so und zur Pride und dann gab es da extra Deals und so und die haben so viel gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, da irgendwie, seitdem da so ein bisschen mehr Fahrer dazukommen, wird es auch wieder ein bisschen gefährlich. Ich kriege auch ab und zu so ein bisschen dumme Sprüche oder dann auch mal eine schlechte Bewertung auf Uber, obwohl ich mit dem, ich bin nicht so der Redner bei Uberfahrten oder so, ne? Ich bin dann einfach still, sag so, hallo, schönen Tag noch, danke. Gebe eigentlich immer 5 Sterne, gebe immer Trinkgeld, genau. Und das ist dann trotzdem eine schlechte Bewertung, einfach nur, weil ich dann irgendwie halbnackt da in irgendeinem Look drin saß. Ja. Und ja, das ist schon assi. Ich meine, ich finde, was du eben gesagt hast, ist schon ganz richtig, taste dich am Anfang ran. Und was ich auch super gern mache, ich nehme gerne Wechselsachen mit und ich verdecke es so ein bisschen. Also es gibt so ein paar, wenn ich Schuhe, dann nehme ich ein Wechselpaar mit, ich nehme gerne einen Mantel mit, den ich drüber schmeiße oder so. Das hört sich jetzt so schlimm an. Ich kann leider auch nichts Besseres sagen. Ich finde trotzdem, dass wir uns den Mut davon nicht nehmen lassen sollten, weil zum Beispiel ich kann sagen, klar, gab es schon dumme Kommentare oder so, aber bei mir war, ich klopfe jetzt hier auf Holz, bisher alles gut, also ich habe das auch lange gut machen können und finde trotzdem, dass jeder sich so ausleben sollte, wie er ist und gerade in diesen queeren Spaces, ich finde auch so ein Schwutz oder irgendwas, das lebt davon, dass wir da in unseren wilden Looks rumtanzen und sich irgendwie unserer Identität auch erfreuen und deswegen finde ich, Angst hat hier keinen Platz, aber trotzdem sei natürlich vorsichtig. Ne?
Ja, und ich glaube auch, also das ist eine Sache, die man automatisch lernt, wenn man oft Gewalt erfahren hat, aufgrund von solchen Diskriminierungssituationen, so wie ich. Du lernst halt Räume und Situationen sofort zu lesen. Ne? Also wenn ich in eine U-Bahn steige, ich checke halt, also ich scanne automatisch, unbewusst, scanne ich, was da für Leute drin sitzen, ob mir da jemand potenziell gefährlich werden kann. Du kannst dich natürlich immer täuschen, du kannst Leute komplett falsch einschätzen, aber ne, wenn da 3-4 Typen sitzen, die laut sind und die aggressiv aussehen, weiß ich halt sofort, okay, ich gehe halt in einen
Waggon. Voll, andere Waggon, so. Easy, sofort.
Und ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die man Leuten mit auf den Weg geben kann, nur mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und wenn man Bock hat, so draußen rumzulaufen, halt einfach, man muss sich halt öfter mal über die Schulter schauen und eine Situation vielleicht ein bisschen anders lesen.
Und wenn ihr schon so eine Gruppe auch nachts gerade auf, es gibt diesen berühmten, ich habe letztens ein Interview gegeben, da habe ich auch viele Kommentare gelesen, das Leben einer Frau ist nämlich genau das, was
genau
ist
das.
Genau das, dass so halt nachts dann auch so, du siehst schon bei Weitem diese Gruppe, die genau schon rum, Straßenseite wechseln.
Genau das.
Das ist schlimm, es ist wirklich schlimm, dass wir mit dieser Angst tagtäglich leben müssen. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir über solche Themen hier jetzt zum Beispiel auch reden, denn es ist wichtig, drüber zu reden. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, das wäre nicht fahrlässig rangehen, sondern, wie du es gerade sagst, zur Situation lesen. Und lieber 100 Meter früher die Seite wechseln als zu spät.
Sure, oder die nächste Bahn nehmen, wenn die eine nicht koscher aussieht oder so. Ja, bin ich ganz bei dir. So, wir sind im Nachtleben, wir haben uns ein bisschen freigetanzt, wir tragen wilde Klamotten, wir haben Spaß, wir haben Oralsex im Berghain auf dem Klo. Nein. An welcher Stelle hast du Ivanka kennengelernt?
Tatsächlich schon relativ früh. Das ist eine lustige Geschichte. Ivanka habe ich kennengelernt über Grindr, natürlich.
Of sollte course.
Es auch anders sein, aber für ein Fotoprojekt. Sie wollte einfach so schwule Leute oder für ein Fotoprojekt fotografieren, wie sie auf Grindr sich so darstellen. Dann hat sie mich fotografiert mit einer Hasenmaske.
Und sie dann ist ja Fotografin, macht
genau,
das Hard-Magazin.
Genau, und da ging das so langsam los in die Richtung. Wir haben uns halt wirklich sehr, sehr früh am Anfang unserer beider Karrieren irgendwie in Berlin kennengelernt und über die Jahre immer mal wieder Kontakt gehabt. Ich muss sogar sagen, am Anfang war ich sogar Teil des Hard-Magazins so ein bisschen.
Okay.
Ich habe da so Social Media gemacht, dann war ich halt weg und da war ich ja ein halbes Jahr in New York und so und wir hatten zwischenzeitlich auch mal wieder keinen Kontakt und tatsächlich 2019 dann erst hatte ich eine Reality-Show über Modestudenten, so eine YouTube-Show von Funk produziert und so. Ganz schlimmer Flop. Ist wirklich nicht, also wer das jetzt hört, ist wirklich nicht wert, sich das anzugucken. Ich habe es auf alle Fälle gemacht und dann ging das so langsam los, dass ich gemerkt habe, okay, du möchtest sowas auch in eine Richtung zu deinem Beruf machen, du hast da Spaß dran, du hast jetzt lange genug abgefeiert, es wird Zeit, was zu machen. Und dann habe ich immer mehr Kontakt mit Ivanka gehabt und irgendwann haben wir uns gedacht, du laberst gerne, ich labere gerne. Dieses Format Podcast ist doch gerade so ein Riesending. Warum starten wir jetzt nicht als 50.000. Homosexuelle auch noch einen queeren Podcast in irgendeiner Form irgendwie? Und haben gedacht, wir machen das einfach. Und was das Geile daran war, ist, dass wir beide super easygoing sind. Glaube ich auch relativ professionell. Wir sind so, wir machen das und dann ziehen wir das auch durch. Und sofort gemerkt haben, okay, wenn wir was machen, wollen wir es erfolgreich machen. Und das heißt, wir haben natürlich 1,5 Jahre oder inzwischen 2 Jahre alles gegeben, um diesen Podcast möglichst groß, geil, wichtig, relevant und schön zu machen. Mhm. Und es wurde dann wirklich so unser Baby, weil wir halt festgestellt haben, dass wir in Berlin damit auf einmal ein Standing bekamen. Wir hatten natürlich auch viele Gästinnen, wir hatten dich da, wir hatten auch so persönliche Ikonen, das habe ich dir auch ganz offen gesagt, ich schleim jetzt wieder, aber es ist mir scheißegal. Habe ich ja gesagt, okay, ich liebe Barbie Record, das war die, wo ich zur Party gegangen bin mit 16, weil ich die unbedingt sehen wollte, das war die, die ich auf YouTube verfolgt habe, wo ich die ersten Drag-Makeovers gesehen habe, das hat mich arg inspiriert und jetzt holen wir die zu uns und reden über solche Themen und merken auf einmal, okay, wir sind zwar mehr Entertainment-Podcast, aber scheinbar machen wir es doch noch anders als viele andere, haben die ersten Jobs darüber bekommen und sind dann wirklich so ein bisschen so ein kleines Dreamteam geworden über die Jahre und haben jetzt Berlin im Sturm, möchte ich jetzt sagen. Nein, so stimmt's nicht. Ich rede mich jetzt besser, als ich bin. Aber haben halt versucht, irgendwie alles dafür zu geben und haben das, glaube ich, auch als Plattform genommen, um irgendwie unser Standing hier in Berlin zu haben.
Na, und ihr macht halt auch das Ganze drumherum, ne? Für mich ist das, ich meine, gut, ich mache halt momentan 2 Podcasts und halt alleine. Ne? Ich muss halt jede Woche eine Folge schneiden und vorbereiten. Und wenn wir Too Old to Die Young machen, muss ich wahnsinnig viel recherchieren und so. Ist immer noch mal ein Tag Arbeit vorher. Und ich bin jetzt eh nicht so die Werbemaus, aber ich habe halt für den ganzen anderen Kram habe ich halt keine Zeit und keinen Nerv. So, ich arbeite 50 Stunden die Woche meistens und dann habe ich den ganzen Kram noch oben drauf. Mich jetzt um Social Media Ding zu kümmern und um Kollaborationen oder um eine Party oder um, weißt du, so, I couldn't. Aber das finde ich halt bei euch so geil, dass man halt sieht, das ist wirklich 2 Leute, die halt auch, ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun, die damit so groß geworden sind, für die das irgendwie selbstverständlicher ist, die haben das auf ihre Art und Weise auch gelernt, mit Social Media anders umzugehen. Ihr seid da halt mega gut aufgestellt.
Also so. das Geil,
ich drückt alle Knöpfe.
Voll, also ich muss auch sagen, ich bin super happy, dass ich Ivanka habe. Muss ich jetzt wirklich sagen. Also gerade solche Sachen wie Business Deals und sie ist ja auch Fotografin und so, das hilft natürlich enorm mit allem, weil du brauchst ja für alles was. Und deswegen, bin ich da super happy, dass ich die habe, weil ohne die wäre ich auch richtig am Arsch für alles das, was ich mache, nach wie vor. Das Geile ist halt auch, dass wir beide so unterschiedlich sind und doch wieder so gut miteinander können und halt ganz andere Sachen bespielen. Sie ist inzwischen die Clubmaus, die überall, Ivanka performt ja momentan überall, die ist ja überall zu sehen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Fernsehding und das Social-Media-Ding kommt natürlich dazu, aber was man auch wirklich sagen muss, und ich glaube, du weißt genau, wie es ist so viel Arbeit.
Jesus.
Und ich bin mit dem, was ich tue inzwischen, und ich nenne das inzwischen meinen Job, alles drumherum, also ob es nun Fernsehen ist, ob es Podcast ist, ob es Musik ist, ob es Social Media ist, das ist alles Teil meines Jobs, ob es Events sind, bin ich verheiratet und das ist auch wirklich 150% meiner Zeit geht dafür drauf.
So, und dann hast du dir gedacht, Prinz Charming klingt super, weil ich habe so viel Zeit in meinem Leben, ich brauche unbedingt noch eine Beziehung.
Genau. Ich wollte ein Abenteuer erleben. Das sagen immer alle, Gottes Willen. Nein, ich sag mal so, wir haben dann angefangen so, wir wollten eigentlich mit Gag die ersten Live-Shows und sowas machen. Und dann hatten wir, na, es war schon Corona, wir hatten die zweite Staffel von Prince Charming, weil wir ein paar Kandidaten persönlich kannten, haben wir ein paar Reviews gemacht. Und natürlich ist von der Produktion, ne, wink, wink, auch immer so ein bisschen Interesse, dass gewisse Leute daherkommen. Das heißt, es war vielleicht nicht nur so, und ich bewerbe mich jetzt, sondern auch, ne, du weißt schon. Und hab das dann mitgemacht, weil ich einfach wirklich dachte, wenn jemand für eine Dating-Show gemacht ist, dachte ich damals zumindest, bist du es, weil du hast wirklich alles durch, bist irgendwie der ewige Dauersingle und war natürlich auch einfach der nächste Schritt, sich zu zeigen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich bin eine queere Person, die irgendwas in diesem Business macht und es gibt halt nicht viele Sachen oder viele Formate, wo wir uns zeigen können, so wie wir sind. Und ich fand diese Show noch ganz gut, weil natürlich ist es eine Entertainment-Show, aber noch mit so ein bisschen, ich weiß, es ist in Staffel 2 zu kurz gekommen, aber im aufklärerischen Faktor und irgendwie so ein bisschen, dass sie versuchen, die Leute nicht zu verreißen. Und ich dachte mir einfach, warum nicht? Warum fucking nicht?
Ja, aber das heißt, du bist auch relativ ehrlich in dem, dass du sagst, also ich bin da jetzt nicht hingegangen, um die große Liebe zu finden, sondern ich habe tatsächlich mir auch überlegt, ich möchte eine Bühne nutzen. Ich möchte
natürlich, machen wir uns nichts vor, das wäre auch Bullshit.
Es gibt Leute, die behaupten, es wäre anders bei ihnen, aber
ich bin da nicht so. Ich möchte da jetzt nicht so rumlügen. Klar, habe ich das jetzt für diese 10 Wochen, dass die Leute immer dieses, der ist nur für ein Fame da und ach, ich habe es irgendwie 1000 Mal gehört. Natürlich spielt das auch mit rein. Ich habe mir aber, was ich mir wirklich gedacht habe, ist, okay, dass der Prinz jetzt genau deins ist, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber es sind ja 20 Kandidaten da drin und dass da dir jemand gefällt, und das habe ich auch von Anfang an ganz offen gesagt, wenn mir da jemand gefällt, dann sage ich nicht nein. Und das habe ich mir gedacht, das ist vielleicht in dieser Situation, weil man ja wirklich, was ich dir eben schon gesagt habe, ich bin im normalen Leben wirklich 150% mit dem verheiratet, was ich mache. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, und ich meine mit Zeit jetzt nicht wirklich Zeit, sondern auch so Headspace, um mich auf eine Person einzulassen. Und da bist du dann wirklich 2 Wochen gefangen in einer Villa und kannst nichts anderes machen, als über solche Themen zu philosophieren oder Menschen kennenzulernen. Und ich dachte mir, vielleicht bringt es ja was. Weißt du?
Das, was mich nach der zweiten Staffel schon wahnsinnig geärgert hat, und ich gehe einfach davon aus, dass es dir genauso ging oder ähnlich ging, ist eben, dass es ja für das, wie sich Emotionen entwickeln normalerweise in der freien Welt, ist ja gar kein Platz. Also du hast ja ständig diesen Stiefel im Nacken, der dir sagt, jetzt entscheiden, und du musst immer nach vorne, du musst immer Gas geben, du musst immer den nächsten Schritt gehen, du kannst nicht mal zögern, du kannst nicht mal innehalten, kannst nicht mal sagen, ach, ich muss jetzt erstmal irgendwie gucken und sortieren und ein bisschen Abstand und mal schauen, ob ich dich vermisse oder nicht, sondern du musst ja immer, ja sagen, immer weitergehen, immer enger, immer wilder und so. Und das muss dir ja ähnlich gegangen sein. Also bist du mit der Gewissheit, bist du aber auch schon reingegangen, dass das auf dich zukommt, oder hat dich das überrascht nochmal?
Nee, ich wusste, das sage ich auch nach wie vor. Ich glaube, deswegen hast du mich auch nie so krass emotional im Konkurrenzkampf erlebt. Ich glaube, ich habe einmal was gesagt, aber einfach nur, weil ich am Anfang das Gefühl hatte, das hat Leute, die sehr still waren, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, während andere, die halt dieses Spiel mitgespielt haben und viel gezeigt haben von sich, das nicht bekamen. Und sonst, du siehst mich ja in diesen ganzen Beefs da zwischen den Kandidaten, siehst du mich nicht, weil ich da auch einfach war, that's the game, darauf haben wir uns eingelassen. Und das weißt du, das wusste ich auch. Was ich, glaube ich, bloß unterschätzt habe, ist, dass es allgemein wirklich eine Show ist, die sich nur auf Emotionen stürzt. Und natürlich ist das eine super gestellte Situation. Ich meine, 20 Typen, die irgendwie nur um einen buhlen, der größte Fake der Show ist halt einfach, dass von Anfang an natürlich alle Kandidaten sagen, sie sind nur für den Prinzen da, sie finden ihn alle toll. Und dass das natürlich nicht viel Raum lässt, um wirklich ernsthaft jemanden kennenzulernen, weil du musst dich am Anfang auch einfach in den Vordergrund spielen, was du im echten Leben wahrscheinlich nicht machen würdest.
Ja.
Das verändert natürlich die Situation. Ne?
Ja, und auch dieses, also es ist ja wirklich euch überlassen, dann gerade in diesen Einzeldate-Situationen, da jetzt eine Romantik herzustellen und das zu liefern. Und das fand ich bei dem Date mit Arne irgendwie ganz spannend, dass Kim und Arne, als sie dann ihr Einzeldate auch gesagt hatten,
haben,
nicht, wir liegen jetzt hier so rum und gucken ein bisschen in die Sterne und ich habe jetzt hier keinen Bock.
Fand ich gut. Ja, wir waren eine sehr aufmüpfige Staffel.
Ja.
Wir sind die erste Staffel, wo nicht durchweg die ganze Zeit immer nur war, also es war auch viel dieses, wir lieben den Prinzen alle, aber dass Leute auch durchaus, oder würde ich mich auch einschließen, auch mal gesagt haben, hey, was hast du dafür eine Meinung? Ich finde das so und so, ich würde es gerne mit dir anders erörtern. Ich finde nicht, dass du da die perfekte Einstellung hast. Dieses Gefälle von hier oben steht der Prinz und die Kandidaten sind alle viel tiefer, war bei uns dieses Jahr zum Glück nicht so krass, aber natürlich ist es immer dieses Standing, dass dann auf einmal ein Mensch, der genauso wie du und ich jetzt nicht besonders auf irgendeine Art und Weise ist, auf einmal diese besondere Rolle einnimmt, obwohl er sie vielleicht gar nicht verdient hat, weißt du, auf so vielen Weisen. Und ich glaube, das macht diese ganze Situation einfach super weird, oder? Und dass du halt auch nie weißt, was denkt diese Person jetzt, mit der du redest, wirklich? Macht die das, weil gerade 5 Kameras auf uns gerichtet sind, oder macht sie das, weil sie das wirklich fühlt? Aber was man glaube ich, der Produktion dem Ganzen lassen muss, die haben uns schon wirklich machen lassen. Also die Leute fragen ja immer wieder, wie viel ist da gestellt? Und ich muss sagen, eigentlich wirklich so gut wie gar nichts. Aber bedenke, alle sind sich natürlich bewusst, dass sie in einer fucking TV-Show sind. Du machst natürlich alles größer. Ich bin ein altes Zirkuspferd und das waren viele da auch. Du machst alles größer, was du im echten Leben unter den Tisch gekehrt hättest. Es ist halt einfach so. Und daraus ergibt sich diese Show halt einfach.
Ja. Ich hab, also, weil du auch gerade gesagt hast, ne, dieses Gefälle von da oben ist der Prinz, hier unten sind wir. Das ist halt eine Sache, also die generell problematisch ist wie Sau.
Voll. Ich weiß auch nicht, wer auf so ein Format mal gekommen ist, auch dieses
Hetero-Format. Ja, eben, hi.
Aber ich meine so, weil wenn, man macht doch am Anfang irgendwie so Formate-Konzepte und es gibt da inzwischen cute Konzepte, ne? Aber so, also nicht, dass ich das gucke, weil am Ende ist es dann nur purer Trash, weil sie es nicht richtig umsetzen, andere Geschichte. Aber dann machen sie das und dann denke ich so, wer hat sich denn ausgedacht, dass man aus dem Leben 20 Leute greift und den einen dann auf einmal diese Stellung gibt, er ist jetzt was Besonderes und die anderen müssen um ihn buhlen.
Das ist ja, also wenn man es jetzt aus einem anderen Winkel betrachtet, ist es ja auch irgendwie eine super Sozialstudie, ne? Also wie verändern sich Leute plötzlich, wenn die Rollen so klar festgelegt sind, da ist oben, hier ist unten und wir sind jetzt eigentlich alle gegeneinander und müssen dahin schwimmen, weil, und nur der am schnellsten schwimmt, am weitesten schwimmt, die längste Puste hat, der schafft's. Und das hat sich ja dann auch gezeigt, ne? Wie dann plötzlich dann doch die Krallen ausgefahren worden sind und ja, wie Leute ihre Spiele gespielt haben und so. Also ja, ich fand es wieder befremdlich zu gucken. Zwischendrin waren echt schöne Momente, auch gute Momente, wo es mich bewegt hat auch, wo ich dann auch irgendwie ein bisschen feuchte Augen hatte zwischendrin mal. Aber ja, also was bei mir bleibt, ist halt so ganz viel Unmut eigentlich darüber, dass da halt so ein fakes emotionales Ding gestrickt wird. Und ich meine, ich will mir nicht anmaßen, ich kann nicht sagen, wie Maurice wirklich empfindet oder wie Kim wirklich empfunden hat und ob die jetzt wirklich zusammen sind oder nicht, I don't fucking know. Aber so diese Bereitwilligkeit, das so vorzuspielen und auch zu zeigen für die Kameras und das so breit zu treten und dann auch dieses, das habe ich in der letzten Staffel, hat mich so angeekelt, ne, dieses, ich habe jetzt mit dir ein super tolles Date, die haben ja, Maurice und Kim haben diese eine Nacht zusammen verbracht, die halt so ultra intensiv war.
Wo man eigentlich denkt so, wir können jetzt
hier Schluss machen. Ja, so ist eigentlich Zapfenstreich für alle. Und dann aber weiter machen zu müssen, das ist halt einfach, ne, the nature of the beast so. Am nächsten Tag gibt es ein neues Einzeldate mit jemand anderem und so. Und dann aber auch die Erwartungshaltung zu haben, dass alle damit okay sind. So, ne? Also wenn der Kleine sich wirklich verliebt hat, warum soll der dann am nächsten Tag irgendwie fein damit sein, dass er mit jemand anderem
verbringt? Man kriegt ja viel auch nicht mit und so. Und ich finde auch, du kannst es den Leuten am Ende nie recht machen. Diese Situation ist halt einfach konstruiert. Und ich glaube schon, dass sich das entwickeln kann, wenn man sich da hundertprozentig drauf einlassen kann. Ich glaube, was für mich auch, ich glaube, wir können jetzt eher sagen, ich habe ja das Finale nun für viele, würden jetzt sagen, in Anführungszeichen verloren. Ich glaube zwar nicht, dass ich in dieser Show verloren habe, Gottes Willen. Und ich glaube, das ist auch nicht die Message, die wir raussenden sollten, dass man da verliert und dass man persönlich betroffen sein soll, weil er jetzt den einen über dich gewählt hat. Aber ich finde, natürlich können sich Emotionen entwickeln. Für mich ging das aber, glaube ich, nicht hundertprozentig. Ich fand den süß und ich finde, man sieht auch Momente, dass wir da miteinander geflirtet haben und, glaube ich, auch einen guten Nenner hatten hier und da. Aber weil ich halt auch immer wusste, da sind andere Männer im Spiel, hier sind Kameras, sie wollen am Ende auch was verkaufen. Und ich glaube, ich bin dann auch jemand, deswegen sage ich auch, ich würde es nicht nochmal machen, ich kann mich dann auch nicht hundertprozentig fallen lassen. Weißt du? Das ist ja am Ende dann wirklich alles von sich zu zeigen, um dann zu wissen, so, okay, und das beuten die dann aus und du wirst es am Ende nicht, Gottes Willen. Ich glaube, dadurch, dass ich mit dem Bewusstsein hingegangen bin, ich weiß, wie diese Show läuft, war natürlich auch immer eine Mauer da. Und das finde ich auch wichtig, weil sonst lässt du dich da auch umhersausen.
Ja, und ich glaube, das ist auch, also wirklich the key, wenn man Reality-TV machen will, ohne dabei sich selbst zu entwürdigen.
Voll.
Ist das der Key, dass man da irgendwie, dass man sich das immer im Kopf behalten muss, so.
Weil es gab halt super viele Situationen, wo ich denke, boah, das hätte ich sein können in diesem Moment. Ich bin froh, dass ich diese Situation nicht hatte. Ich muss wirklich sagen, auch wenn ich das jetzt selbst gucke, mein Weg und auch wie sie es gemacht haben, ich bin wirklich sehr, sehr happy. Ich möchte das gar nicht ins Schlechte stellen. Ich muss das nehmen und rennen. Aber es gibt dann so Momente, wo ich denke, boah, das weil wir haben ja alle drum gebuhlt, boah, das hätte ich sein können, wie er ihn zum dritten Mal wegschickt. Mhm. Und nach dem Drink gefragt und so, nein, ich möchte lieber mit dem anderen reden. Und das ist halt so, das kann ich mir auch vorstellen, gerade bei Thomas oder so, teilweise auch, das muss ja ein beschissenes Gefühl gewesen sein, wenn du als 30-jähriger Mann sitzt, neben dir zwei 23-jährige Hanseln und musst dann mit denen kämpfen, wo du im echten Leben sagen würdest, hier, tschüss, ich fahre nach Hause, weißt du? Also eine bescheuerte Situation und deswegen konnte ich damit, vor allem mit meinem Hasen Thomas, da auch wirklich nachempfinden, weißt du? Weil das wirklich manchmal eine Shitshow war.
Ich glaube, Thomas ist es auch sonst nicht gewohnt im realen Leben, ne? Dass er so
weggeschickt wird. Glaube ich nicht. Guck dir den an, ja. Also, ich glaube, das war auch schlecht für sein Ego, sind wir ehrlich. Vielleicht war es auch mal ganz gut, aber es war auf alle Fälle komische Momente und deswegen verstehe ich auch, was du meinst, dass es manchmal so Momente gibt, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, muss das jetzt sein?
Ja, also ich bin eine alte, abgewichste Kuh, aber ich finde halt, also Romantik ist für mich was und Liebe ist halt was für mich, was, wo tatsächlich auch noch sowas in Anführungsstrichen Heiliges dranhängt. Mhm, das ist halt was ich nicht verkaufe und das ist was ich nicht faken kann und will und wo es mir halt auch echt schlecht wird, wenn ich sehe, dass das andere machen oder vielleicht das auch nicht bewusst machen und sich in dem Moment vielleicht auch gar nicht bewusst sind, was damit gemacht wird, dann durch die Sendung, durch den Edit. Ne, das ist so, also ich hab durchaus dann bei dem einen oder anderen habe ich gedacht, oh Gott, wenn du das jetzt siehst, wie musst du dich fühlen?
Ja, ja, so, voll. Ne? Also ich muss aber trotzdem sagen, also für das Format an sich, da hast du auch recht und das sehe ich ja auch so, ist jetzt nicht der hellste Stern, ne? Und da sind viele Aspekte drin, wo man da denkt, uff, grenzwertig. Aber ich finde, das ist dieses Jahr halbwegs gut, wir warten die Reunion jetzt noch ab, ne? Aber gut geschafft haben, das umzusetzen. Sie haben wichtige Schwerpunkte gesetzt, die ich auch super wichtig finde, was sie in anderen Staffeln ein bisschen verkackt haben. Mhm. Und fand das auch gut und wichtig, dass das drin war. Aber du darfst am Ende nicht vergessen, denen geht es halt am Ende auch wirklich nur darum, das gut zu verkaufen.
Quote, klar.
Ja, na klar.
Ich hatte, ich habe in meinen Notizen steht, du warst so ein bisschen die Aaron Königs der Staffel. Also du hast so die.
Ich habe sie durchmoderiert.
Na, du hast die klugen Sachen gesagt, du hast die woken Sachen gesagt, du hast die Gesprächsanstöße geliefert, die dann tatsächlich Wert hatten, die dann auch also außerhalb der Sendung auf Social Media um sich gegriffen haben, die Leute aufgegriffen haben. Ne? Also die Frage, als du Kim gefragt hast, wie queer er eigentlich lebt und ob er sich so mit der Szene auch identifizieren kann und wie unapologetic du auch warst, wo du gesagt hast, nee, das ist mein Leben und das ist meine Welt und das würde ich nicht aufgeben wollen und so. Das sind, glaube ich, Impulse, die es gebraucht hat und die in so einem Format wahnsinnig wertvoll sind. Du hast mir aber vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du mir im Off quasi gesagt auch, dass du mit deinem Edit sehr happy bist, weil die dich so nett geschnitten haben.
Ja, ich bin ja eine richtige Scheißkuh. Das ist ja, was die Leute, das habe ich letztens auch erst gesagt, mir schreiben jetzt Leute und sagen dann so, oh, du bist so ein toller, lieber, sympathischer Mensch. Und da kommt es mir fast durch. Ich finde das wirklich, ich freue mich über diese
Ich finde dich toll und lieb und sympathisch, aber
ja, aber auf so eine Weise, aber ich bin ja trotzdem, ich sag, wie es ist. Ich bin total schonungslos und ich mache dich auch einen Kopf kürzer, wenn was nicht so ist. Und das ist, glaube ich, bei diesen weil am Ende, du hast halt nicht so viel Zeit. Und ich habe halt diese ganzen, und das ist mir auch, Gottes Willen, das ist mir auch wichtiger, diese, was du gerade sagst, diese gesellschaftlichen Anstöße, dass die alle drin, die sind wirklich, jeder Einzelne ist ja drin. Ich habe ja alles, ich bin ja alles durchgegangen. Ich habe Community, Body Image, ich habe ja alles, Sex, ich habe ja alles durchgemacht. Und da war dann, glaube ich, nicht mehr viel Zeit für Sticheleien. Aber ich habe dir ja auch alle den ganzen Tag ja gesagt, du Alte, du Kretschko. Ich habe mit Manfred, wie wir uns, also spaßig, aber da rumgezopft haben, weil der die ganze Zeit rumgeschrien hat. Ich habe gesagt, du bist doch schon wieder betrunken oder so. Das sieht man halt alles nicht, weil dafür kein Platz mehr war. Und dann treffen die Leute mich und denken, du bist aber schon sehr, sehr frech. Und ich so, ja, guess what?
Hi, hört eine Folge von dem Podcast.
Guten Abend. Ich bin eine alte Verbitterte. Ach ja. Nein, aber ich bin schon wirklich happy mit diesem, ja, was heißt Edit? Das war ja schon da musste ja nicht mehr viel, aber natürlich wird dann mal hier was weggelassen oder.
Ja, aber
oder,
sie hatten da einfach auch ne, mehr von den woken, positiven, netten Sachen einfach nicht nehmen können und dafür irgendwie mehr von deinen Frotzeleien reinschneiden
genau,
können.
Genau, und dann wäre ich schon.
Und es wäre eine ganz andere Dynamik gewesen, auf jeden
Fall. Also, erste Folge, ich komme rein, man hatte nur das Bild von mir und ich sage so viele Schwuchteln auf einem Haufen. Das war ja schon der erste kleine Shitstorm, den es gab, weil dann alle Gays waren, wie kannst du uns selber als Schwuchteln bezeichnen? Ich so, do your fucking homework, it's called reclaiming. Das war alles schon, da ging es schon los, ne? Hätten sie mehr von sowas reingemacht, dann hätte es auch ganz anders laufen können, finde ich.
Thema Shitstorm. Ich habe ja ich hatte Martin Angelo hier im Podcast zum Beispiel.
So eine geile Sau.
Ja, wir lieben Martin Angelo.
Ja, ich auch. Wir haben jetzt gesagt, der hatte in einem anderen YouTube-Video hat er gesagt, oh, er hofft, dass ich es nicht werde, weil dann können wir uns endlich daten. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Martin, warte noch so viele Wochen, wie es noch ab, warte noch ab. Ich glaube, das wird noch eine Love-Story mit Martin und mir.
I would like to see the video.
Ja, same.
Aber, also Martin hat ja in seiner Staffel nicht als einziger, aber als eine der Hauptpersonen irrsinnig viel Hate abbekommen dafür, dass er zu femme war, dass die, Schwester und so, und dass sie alle gesagt haben, ja, und ihr seid zu schwuchtelig, ihr bildet die schwule Szene nicht richtig ab, wir sind auch Männer und immer muss hier nur heiti-teiti und so, und das finden wir unsexy und du könntest doch, du bist doch so hübsch, du könntest doch ein attraktiver Mann sein, wenn du das nur lassen würdest. Hat sich das bei euch niedergeschlagen oder bei dir niedergeschlagen oder bist du da feiner raus?
Ach, ich gucke mir auch so viel nicht an. Weil man
you don't read the comments?
Ein bisschen schon, aber es ist halt wirklich, das klingt jetzt richtig eingebildet, ich bin eine richtig eingebildete Scheißkuh, aber es wird wirklich viel auch über uns berichtet. Und ich habe wirklich keine Zeit, zu jedem mit dem ganzen Content und dem Ganzen, was ich selber noch mache, alles immer durchzugehen, weil die Kommentare könnten auch dieses Jahr auch unterschiedlichster nicht sein. Vor allem aus den eigenen Reihen kommt ja sehr oft dieses immer. Warum so femme oder so. Aber ich glaube, bei mir trauen sich das auch nicht so viele. Mhm. Weil die wissen, ich rede dich halt auch in 5 Minuten unter den Tisch. Und ich bin, weil, ohne das jetzt böse zu meinen, Martin ist ein bisschen süßer als ich. Mhm. Martin ist so jemand, da denken die Leute, wenn sie auf den draufhauen, können sie den wirklich noch fertig machen. Und ich glaube, dass das teilweise auch ein bisschen an ihm genagt hat. Aber ich bin ja so jemand, ich hau dich einen Kopf kürzer, wenn du mir sowas kommst. Also ich bin mir ja auch nicht zu schade. Ich spiele gerne dreckig. Also ich gehe gerne auch bei sowas dann, wenn ich weiß, ich habe recht und das ist, ist eine Frechheit, die da kommt, dann gehe ich auch gerne drauf ein. Und ich glaube, bei mir trauen sich das die Leute noch nicht so. Aber man muss auch sagen, es war ja noch nicht im Fernsehen. Ich glaube, jetzt haben wir noch mehr die Leute, die es jetzt gucken, die wollen das auch gucken. Und im Fernsehen wird es ja auch einer Audience dann gezeigt, die vielleicht nur mal rumseppen. Und wenn die mich dann in diesen Look sehen.
Nein, das wird sicherlich kommen, aber bei Martin war ja auch der Löwenanteil des Hates kam ja aus den eigenen Reihen, wie oft. Und das war ja von Anfang an so. Also ich glaube, klar kommt da auf euch noch was zu, wenn das dann im linearen TV läuft. Aber ich glaube, das, was Martin und was die in der Staffel eigentlich viel abbekommen haben, das war bei euch nicht so heftig. Also ich empfinde das nicht so heftig. Ich bin, wie gesagt, nicht bei Facebook. I don't read that shit anymore. Aber das andere ist damals trotzdem an mich rangeschwappt. Also ich habe viel davon mitbekommen. Und das kriege ich jetzt nicht.
Ja, ich glaube, also da hast
du
tatsächlich.
Ich bin ganz positiv angetan.
Das finde ich auch gut. Es ist dieses Jahr besser. Ich warte die ganze Zeit, wenn es kippt. Also an mich kommt auch wirklich nicht viel Hass. Ich habe dir vorhin.
Na, du hast halt auch Ivanka, ne?
Ja, genau. Den Pitbull. Ja, der wirklich, der da für mich einsteht, ist auch sehr gut. Und wenn, dann waren es auch sehr sachliche Diskussionen über Themen, wo ich jetzt gar nicht sagen kann, das war richtig und das war falsch. Ich habe letztens mal eine Anfrage bekommen, wo jemand gemeint hat, hat es sich für den Podcast gelohnt, dass du Kim vorgespielt hast, dass du ihn magst? Und ich habe kurz überlegt, ob ich einfach antworte, ja, Ausrufezeichen, du doofe alte Kuh. Nein, aber.
Ihr seid jetzt, lass uns das kurz sagen, Celebration. Gag, der Podcast ist jetzt der erfolgreichste queere deutsche Podcast, richtig?
Ja, also ich weiß nicht, ob komplett queer, aber auf alle Fälle die erfolgreichsten zwei schwulen Männer, die das machen. Ja.
Okay.
Also ich glaube, es gibt noch zwei Lesben-Influencerinnen, die einen machen, der auch sehr, sehr erfolgreich ist, aber die kannte ich vorher nicht.
Okay.
Aber wir sind auf alle Fälle sehr, sehr vorne mit dabei und das macht mich sehr, sehr glücklich.
Ja, mich auch. Good for you.
Ja,
das
oder?
Freut mich.
Bist du jealous, Barbie? Ich will, dass du jealous bist.
Ich bin, also ein bisschen natürlich schon, also ist mal ehrlich, ich bin nicht so schlimm wie Ivanka, also ich bin nicht konstant neidisch, das habe ich nicht. Well, sie steht ja dazu, sie sagt das ja selber. Aber ich habe dann schon, dass ich dachte, guck dir, was ich hier für schöne Interviews führe und es interessiert keinen. Und
das stimmt nicht.
I'm very happy for you.
Dankeschön. Ja, nein, also ich bin auch sehr, sehr happy, weil es hätte ja auch anders laufen können. Letztendlich, natürlich ist so eine Plattform wie Prince Charming hilft jetzt ungemein, aber weil Leute sagen dann auch super oft, ja, du hast ja nichts dafür getan, aber ich denke, dass so eine Performance innerhalb der Show und die ganze Arbeit, die ich ja davor und in irgendwie die Werte, die wir in diesem Podcast auch vermitteln, sorgen ja auch dafür, dass die Leute dann auch mehr als nur 5 Sekunden.
So eine Sprüche kommen auch immer von Leuten, die auf ihrem Arsch auf der Couch sitzen. Also ich meine, und in die Kissen furzen.
Natürlich.
Honestly, also du hast nichts dafür getan. Was soll denn das?
It takes a village.
Es ist doch einfach auch Blödsinn. Also ich meine, man kann nicht deine Existenz negieren. Also alles,
das machen Leute aber super gerne. Da muss ich mir anhören, das hatten wir auch letztens, eine Riesendiskussion war auch bei uns im Podcast. Sie leben in der, und ich zeige jetzt Gänsefüßchen, in der echten Welt und wir sind ja, und da kriege ich schon Gänsehaut, weißt du? Aber das ist super, super oft so. Wenn es dann irgendwie mal so eine Zeit lang erfolgreich machst, dann sind natürlich gleich wieder die anderen Leute, die dir das alles wegreden, was du machst, weil es ist ja nicht echt, es ist ja nur, naja, aber I don't give a.
Die in Anführungsstrichen echte Welt, kurz mal als Stichwort, du hast eine Sache gesagt da, die mich tatsächlich aus dem Nachdenken gebracht hat, wo ich gedacht habe, ja, ich vergesse das auch oft. Es geht irgendwie, da sprichst du, glaube ich, mit Kim darüber, in welchen Welten ihr lebt und so. Und du sagst halt, naja, ich habe halt in Berlin, ich lebe in einer queeren Bubble und alle meine Freunde machen irgendwas Kreatives. Alle sind irgendwie politisch unterwegs. Alle führen auch diese Diskussion, die treiben die auch voran. Also ne, wir sind alle am Diskurs beteiligt. Wir sind in Anführungsstrichen Aktivisten. Wir sind da alle irgendwie involviert.
Die Speerspitze von dieser ganzen Bewegung, ja.
Und Das vergesse ich manchmal. Weil das meine ganze Welt ist, denke ich manchmal, das ist halt irgendwie dann auch normal.
Ich habe das so oft.
Und man verdrängt das dann oder blendet das so aus und dann habe ich mit anderen Leuten Kontakt, die halt irgendwo ganz anders wohnen. Mir schreiben ja auch wahnsinnig viele Leute, wo ich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde und mir denke, okay, nein, wir haben schon ein sehr privilegiertes Leben hier auch in diesem...
Definitiv, in unserer kleinen Bubble. Es ist ja auch so, wir haben uns letzte Woche auch gesehen, dann waren wir beim Konzert von Marcello Rockefeller. Und das ist wieder so, wo ich meine, das ist genau das, was ich damit meinte. Nicht dieses, wir gehen auf eine Party und da stehen halt 5 Twinks rum, die irgendwie dann gleich auf dem Klo landen und morgen schlecht übereinander reden, sondern das ist halt wirklich dieses, du bist da, dann ist Candy da, dann ist... Alle sind einmal da und wir sehen uns alle, wir machen alle was, wir kennen uns alle, wir sind irgendwie alle halbwegs gut miteinander, außer wir reden zu laut, während Marcella singt, dann guckt Barbie Burger die ganze Zeit fies aus der Wäsche, aber sonst haben wir uns alle...
Ist das aufgefallen?
Ja, natürlich, aber die waren auch echt unnötig, naja.
Ja,
ja und haben uns aber eigentlich alle echt gern und sind irgendwie da ja irgendwie, ist ein Zusammenhalt da, auch wenn wir uns nicht alle jede Woche sehen.
Nee, und das liebe ich. Also wir haben, das war im, hier ist der Club, Privatclub, und es gab so einen kleinen Raucherraum, wir waren natürlich vorher da, also eine ganze Stunde vorher auch, bevor es losging und saßen an diesem Raucherraum, am Anfang saß ich mit der Wildemann alleine, dann kamt ihr zwei, dann kam die Charlotte, dann kam Flo und Patrick vom Stadtland Schwul Podcast und es wurden immer mehr Leute und es war halt, ich war so glücklich.
Ja, ne? Weil es alles geile Leute waren.
Ja.
Ich war so geil, das sind so, wir. Ja.
Und halt alles Family auch, ne? Also es war so, auch wenn wir uns selten sehen, aber es ist halt irgendwie dann doch, waren sofort alle, so, also die Leute um uns rum waren genervt, weil wir auf so einem riesen Haufen gegluckt haben und alle so zusammen ganz eng und irgendwie die erzählt, haha. Und dazwischen beleidigen wir uns böse.
Sowieso die ganze Zeit und sagen, wie neidisch wir aufeinander sind. Aber, aber das ist ja das Geile, weil ich auch immer das Gefühl habe, viele von uns, ich weiß nicht, ob es ja auch so ging, wir waren nie die Cool Kids in School. Und jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, boah, wir sind fast sowas wie eine It-Crowd. Auf so eine geile Weise, aber auch auf so eine wichtige Weise. Und deswegen, das war
in
das,
einer
was
sehr,
ich ja.
Sehr kleinen
Bubble. Ja, genau. Und merke dann immer, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, um Gottes Willen, in was für einer Bubble ich da lebe. Und dass das, weiß Gott, nicht überall ist, dass Candy Crash mich danach mit ihrem pinken 60.000-Euro-Tesla nach Hause fährt. Ja. Weißt du, dass das nicht überall so ist. Und das, da muss man manchmal sich das auch bewusst machen. Und das war eine der größten Sachen, die ich bei Prince Charming erlebt habe. Weil ich dachte, ich gehe da in eine Show, wo alle anderen 20 Kandidaten das gleiche Mindset haben wie ich. Mhm. Und ich war da der, und ich hasse dieses Wort, aber der Paradiesvogel in dieser Gruppe und habe teilweise gemerkt, oh, klar, so ein Max, der selber noch Drag macht und jetzt auch in Berlin wohnt.
Ja.
Wir waren da noch sehr ein Herz und eine Seele. Aber das sonst, obwohl ich die alle geliebt habe.
Doch.
Der wohnt bei mir um die Ecke. Ich sehe den unfreiwillig jeden fast jeden Tag, ich habe gar keine Lust
aber
mehr.
Aber es ist ein sehr hübsches Kind, das kann man
ja
jeden Tag sehen.
Ja, auch ganz, ganz süße Maus. Ja. Ich habe ihn wirklich lieb, aber ich kann ihn auch nicht mehr sehen, die alte Sau. Weißt du, die ganze Zeit hockt er mir ja auf der Pelle. Naja, und merkt dann aber so, okay, nur weil wir schwule Männer sind, haben wir manchmal gar nicht so viel gemeinsam,
true,
wie man denkt,
true.
Mark, Gottes Willen, ja.
Du hast gerade gesagt, wenn du mit deiner Mama telefonierst, wie ist es jetzt für deine Mama? Die lebt wahrscheinlich immer noch da, oder?
In Halle.
In Halle, Saale. Wie ist das denn für sie jetzt? Jetzt hat sie ein schwul berühmtes Kind, das im Online-Fernsehen erstmal zu sehen ist. Kriegt die Reaktion? Wird die angesprochen?
Ich habe mit ihr noch gar nicht so krass, also sie hat mich letztens gefragt, ob ich viel Hass bekomme. Ich glaube, es geht auch super viel an ihr vorbei, da unsere ganze Szene und auch die jetzt weit gefasste Bubble ist ja alles online.
Mhm.
Und das geht an ihr so vorbei, bis es nicht im Fernsehen ist. Ist es, glaube ich, noch relativ entspannt. Aber zum Beispiel meine Tante dann, also ihre Schwester schaut es und so, die kriegt schon viele Reaktionen. Ich glaube, die ist auch relativ stolz auf mich, aber die kann damit halt natürlich nichts anfangen.
Mhm.
Weil die kennt das ja nicht. Und ich merke auch super oft, dass ich ihr super viel gar nicht erzähle.
Mhm.
Dann bin ich irgendwie in Köln und stand da gerade irgendwie beim CSD in Köln auf der Bühne und habe irgendwie was gesagt und bla bla bla. Und sie ruft mich dann an, weil sie irgendwie über Steuererklärung reden will und ich bin dann so, Mama, ich bin übrigens gerade in Köln und so. Also
vor mir steht so, 50.000 Menschen, ich kann gerade.
Ja, ja, aber das ist ihr gar nicht so bewusst. Manchmal würde ich ihr das gerne so ein bisschen mehr zeigen, weil ich auch irgendwie selber stolz bin.
Natürlich.
Ich habe dafür jetzt Jahre gearbeitet und dass jetzt mal in kurzer Zeit so ein bisschen was kommt, das macht mich natürlich auch unglaublich glücklich und bestätigt mich ja in dem, was ich tue, dass es doch irgendwo nicht alles falsch ist, weil man weiß es ja nie. Aber auf der anderen Seite, ich weiß ja eh, dass das nicht ihre Welt ist. Deswegen bin ich da auch nicht so, dass ich jetzt jede Kleinigkeit erzählen muss, weil ich weiß, sie unterstützt mich in allem, was ich tue, aber sie muss da halt nicht alles mitbekommen.
Ja, ja, ja. Das
ich glaube, das will
sie
auch gar nicht. Ne?
Ich glaube, das wird nochmal spannend, wenn das dann im Lineal läuft, also wenn es dann auf Fox läuft, dann wird es bestimmt nochmal anders werden für sie. Wenn sie dann auch zu sehen ist in der einen Folge, ne? Dann wird
die
sie erkannt auf der Straße.
Ja, ja, die Mutti.
Aber süß und hübsch auch.
Wirklich, ja, also weißt du, was das Schlimme ist? Jetzt Side-Fact, meine Mutter hat zu der Zeit Hexenschuss. Das heißt, wenn ich das auch sehe, die saß da ganz eingekaut und hatte ganz dolle Schmerzen und so. Und das Einzige, was sie war, ob sie gut aussieht. Und ich habe gesagt, Mama, alle lieben dich. Wir haben schon Folgeformate. Wirklich süße Maus. Gar nicht,
Schwiegersohn gesucht.
Ja, wirklich. Oh Gottes Willen. Also gar nicht für solche Formate, glaube ich. Meine Mutter ist nicht sowas, aber auch geisteskrank im Kopf und deswegen eine richtig geile Sau. Hab die wirklich
I love her. Mein Schatz, jetzt, also kurzer Sidestep noch, du hast Musik gemacht, das ist jetzt, glaube ich, die zweite Single ist draußen, Thais.
Genau,
ist die zweite.
Genau, Thais war die zweite und jetzt, Freitag kommt jetzt dein Podcast raus, in einer Woche kommt meine dritte Single raus.
Oho.
Angel Eyes.
Angel Eyes.
Ich bin ein Engel, Baby. Ich bin halt eine richtig trashige Pop-Alte und ich glaube, ich bin immer aufgewachsen mit so viel Pop-Influence, so natürlich Britney, Gaga, alles das und ich wollte immer schon Musik machen, habe immer schon gesungen, ob in Chören, wie gesagt, ich war Statist an der Oper, habe irgendwie bei Musicals mitgespielt und war immer so, okay, Musical und so, das ist alles nicht meins, ich möchte meine eigene Musik machen und habe dann irgendwann festgestellt, ich habe fernab vom Singen, da gehört ja mehr dazu, auch so ein bisschen Talent für sowas, weil ich auch super viel Musik konsumiere und das für mich so alles ist. Ich habe irgendwann gedacht, fuck it, warum kann ich nicht genau das, was ich will, auch einfach umsetzen? Und das tue ich jetzt auch so. Und auch wenn ich dann komplett überdrehtes Single-Cover habe, wo dann die Leute denken, er denkt jetzt auch, er ist die neue Beyoncé oder so, dann bin ich so scheiß drauf. Das ist wirklich mein Traum. Und ich tue das wirklich, auch wenn ich damit, ich verdiene mit der Musik ja kein Geld, machen wir uns nichts vor, da bin ich noch lange nicht. Aber das ist wirklich mein Baby und mein Herzenstraum und den erfülle ich mir einfach
damit. Living the dream.
Ist so. Und jetzt bin ich im Moment an diesem Punkt, wo ich das auch wirklich kann.
Ja.
Ich kann so gut wie alles, was ich will, kreativ gesehen, kann ich gerade machen, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe oder wie wir eben besprochen haben, weil wir in dieser Bubble sind, wo ich hab jemanden, der ist Producer, ich habe jemanden, der kann Fotos machen, ich habe jemanden, der kann dies und es ist halt einfach möglich gerade und deswegen, warum sollte ich es nicht nutzen? Am Ende bin ich irgendwie 50, sitze auf der Couch und denke mir, verdammt, hättest du es mal gemacht.
Schatz, es gibt diese was heißt Studien, aber es gibt diese Erfahrungsberichte von Leuten, die viel mit alten Menschen zusammenarbeiten, die in Hospizen arbeiten, die immer sagen, das, was sie am meisten hören an Regrets, wenn Leute im Sterben liegen und auf ihr Leben zurückblicken, das, was sie am meisten bereuen, sind die Dinge, die sie nicht getan haben.
Gott,
insofern,
das will ich nicht.
Du bist
das will ich
wirklich jung nicht. Und ein heißes Geschleuder, wie Paul sagen würde. Und du hast momentan, ne, die Welt liegt dir zu Füßen, hast alle Optionen offen, nutz es.
Wirklich, das ist so. Ich vergesse nur manchmal, dass es auch gut ist, ab und zu mal zu schlafen. Aber sonst, da habe ich dann auch mal anders Zeit für, ganz ehrlich. So.
Das kannst ist wirklich du outsourcen. So,
gerade momentan, ich melke die Kuh. Ich sag's dir, wie es ist. Deswegen bin ich auch heute hier. Ich nehme alles mit. Ich war so happy, ich habe dir vorhin schon gesagt, ich bin so happy, dass ich hier sein darf. Endlich habe ich es geschafft. Du hast dir gedacht, endlich hat er mehr als 5000 Follower auf Instagram. Jetzt macht's auch Sinn, die Alte einmal einzuladen.
No.
Schon bin ich da.
How rude. Nein, das ist es gar nicht. Ich hatte tatsächlich vorher, ich hatte kein konkretes Bild von dir auch. Also ich habe dich immer als wahnsinnig sympathisch empfunden oder als nett und so, weil so warst du ja immer auch zu mir. Aber ich höre halt selber so gut wie gar keine Podcasts. Ich habe euren Podcast 2-3 Mal, glaube ich, gehört. Weil ich, also A, habe ich keine Zeit, aber ich bin halt auch, habe ich dir vorhin auch schon erzählt im Off, ich will immer nicht das hören, was andere machen, damit ich mir selber nicht später die Frage stellen kann, wenn ich was mache, ob ich das woanders abgekupfert habe oder nicht.
Voll.
Also da geht es gar nicht darum, was die anderen Leute sagen. Es geht um meinen eigenen inneren Wahnsinn. Und deswegen gucke ich gar nicht, was die anderen so machen. Aber deswegen, ich hatte ganz wenig konkretes Bild von dir, außer halt dem sympathischen Mann, den ich so aus dem Nachtleben kannte. Und das war halt dann durch Prince Charming jetzt einfach auch anders, wo ich dann irgendwie auch gesehen habe, ach guck mal, so ist sie und das macht sie. Und das macht die alles sehr gerne. So, and that's why.
Süß von dir.
Ich bin da auch eine ganz süße.
Ja, bist du eigentlich, ne? Eigentlich mit ganz viel Herz, aber doch eine dreiste Alte, wollte ich sagen.
Ja.
Nein. Fies, aber liebevoll.
Ihr kennt alle mein Schandmaul, das wissen, glaube ich, die wenigsten Podcast-Hörer wissen das auch. Also ich glaube, es gibt so ein paar Folgen Too Old to Die Young, wo man das sehr gut hört. Bei Bartschatten hat man es sehr gut gehört, natürlich. Da waren wir auch sehr, sehr böse. Und bei Too Old to Die Young, also gerade die alte Frau mit schlechten Filmfolge ist eine unserer lustigsten Folgen ever, weil ne, unser Schandmaul da halt, ich meine, wenn wir Leute auseinandernehmen, ist das halt einfach irrsinnig komisch.
Aber weißt du, was halt auch das Geile ist, ist so, weil viele fragen das ja, warum sagt ihr immer alles so garstig zueinander oder bla bla.
It's an art form.
It's an art form und ich meine, es gibt nur zwei Regeln. Es ist halt einfach so, nimm was ein bisschen wahr ist und make it fucking funny.
Ja.
Im Endeffekt, dann bin ich so, wenn du mir einen Read gibst und ich kann selber drüber lachen, dann ist das das Beste, was ich jemals gehört habe, wenn es auf meine Kosten geht. Das ist halt einfach so.
Ja.
Und deswegen gehört das für mich auch einfach dazu, weil ich habe keine Lust auf irgendwelche, ich merke das jetzt jetzt auch gerade in der Zeit, was auf irgendwelche Ja-Sager, die die ganze Zeit nur den Arsch pudern, wie geil du bist. Ich meine, ich mache das bei dir auch ständig, I know it, aber du bist halt auch einfach geil. Aber so, ich glaube, man kann das ja trotzdem sagen, ohne dass man dir die ganze Zeit so in den Arsch kriegt, weißt du, ja, was ich meine? Und deswegen finde ich das viel erfrischender und viel mehr auch so mein Naturell, als irgendjemand, der den ganzen Tag nett und ruhig ist.
Nee, und ich finde halt, ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen, auch ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, wird vieles, was man sagt, wird automatisch darauf ausgelegt, wie es im schlimmsten Fall gemeint hätte sein können.
Voll.
Und das ist ein Problem, an dem unsere Gesellschaft momentan krankt, dass man sich nicht mehr Mühe gibt zu verstehen, was der eigentlich sagen wollte, sondern dass man erstmal guckt, was wäre das Schlimmste, was er damit eventuell gemeint haben könnte. Dann nehmen wir das als Wahrheit an und dann muss darauf reagiert werden. Und das ist halt einfach totaler Blödsinn. Und das ist das, was den Umgang, den wir miteinander haben, der halt sehr von Sarkasmus und bösen Spitzen und Spitzzüngigkeit und so kleinen Reads geprägt ist, der den nicht massentauglich macht oder öffentlichkeitstauglich macht. Ich meine, ihr macht das bei Gag wahrscheinlich.
Ja, aber auch schon in einer gesonderten Form. Also es gibt auch so Sachen, Ivanka und ich, wir sind ja beide auch ganz schlimm miteinander, wenn wir zu zweit sind. Das kannst du einfach nicht machen, weil die Leute, also ich finde schon, wenn ich habe das jetzt auch bei Prince Charming oder so, ich habe gemerkt, boah, die Leute verstehen doch mehr, als ich dachte. Ich habe gedacht, alles, was ich sage, wird sofort falsch interpretiert. Ne? Ich fing an mit Schwuchteln, so viele Schwuchteln auf einmal auf mich. Sofort kam der erste Hass aus den eigenen Reihen, wo ich dann dachte, oh, am Ende haben doch viel, viel mehr Leute diesen Humor auch verstanden. Aber es gibt natürlich Sachen, die kannst du halt auch heute einfach in dieser aktuellen Lage nicht sagen. Ich finde es auch teilweise gut, weil es gibt auch Sachen, die sind unter der Gürtellinie. Wir müssen gar nicht gewisse auch Drag Queens in Berlin anfangen, die wirklich Sachen bringen, wo ich sage, das kann kann ich niemals vertreten, was da abgeht. Aber es gibt natürlich das, was du gerade sagst, unsere Gesellschaft, die so ein bisschen sich nicht mehr die Mühe macht, Sachen zu hinterfragen oder auch einfach mal einen guten, fiesen Gag einfach als guten, fiesen Gag dastehen lässt. Und ich finde, in dem Moment, wo ein Gag irgendwie richtig, richtig geil ist, dann kann man auch mal eine grenzwertige Sache ansprechen, weil sonst gibt es das einfach nicht mehr.
Ja. Ja, I agree. Ich habe momentan das Gefühl, es gibt so ein Inside-Humor und Outside-Humor, das habe ich schon öfter gesagt hier. Ne, also die Sachen, die wir miteinander machen, das ist der Inside-Humor und wir wissen, wie das zu verstehen ist und keiner fühlt sich angegriffen, aber ja, in einem Podcast wäre es dann schon wieder problematisch, weil es einfach viel zu viele Leute gar nicht verstehen und auch nicht verstehen können, ne, weil sie einfach die Referenzen nicht haben, nicht wissen, wie wir miteinander umgehen.
Oder nicht in dieser Bubble sind, das ist eben halt auch genau das.
Nicht wissen, wie wir miteinander umgehen. Yes. Mein Schatz, gibt es noch irgendwas, was du pluggen willst? Gibt es irgendwelche Sachen, auf die du noch aufmerksam machen willst? Die Single haben wir schon gesagt.
Genau, die Single haben wir durch. Nächste Woche, Freitag, ist die draußen. Ich freue mich, wenn er vorbeischaut. Instagram nehme ich auch mit. @RobinSolf auf Instagram. Natürlich, ich nehme alle Barbie Breakout-Fans nehme ich hier
Packen
mit.
Packen wir alles in die Shownotes, könnt ihr klicken.
Und natürlich auch, würde ich sagen, die Folge von Gag mit dir. Ich finde nach generell wie vor, Gag, das war eine tolle Folge.
Super Folge. Ich mochte die Folge sehr gerne. Und natürlich, ich habe von euch jetzt gelernt, dass man auch auf Spotify followen muss, dass das dem Algorithmus anscheinend sehr gut tut. Also auch unbedingt. Gag den Podcast und mir natürlich bitte
auch. Vor allem
auch.
Natürlich auch Barbie, die hat es nötig, auch für die Chartplatzierung ist es wichtig, weil abonnieren ist fast noch wichtiger als die Streams an sich. Haben wir auch letztens erst gelernt. Deswegen, wenn ihr hier die ganze Zeit den Podcast hört, aber auf Spotify noch nicht folgt, kommt. Es ist nur ein Knopfdruck, easy peasy.
Ein kleiner Klick. Für
und so viel für ein kleiner Schritt für dich, ein Riesenschritt für Barbie Breakout. Oh Gott.
Ja, aber siehst du, kriegt die alte Frau noch Nachhilfe.
Ich mache auch noch Werbung für dich hier. Ich lieb's. Das kann ich gut.
Du kriegst gleich dein T-Shirt.
Yes! Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will dir unbedingt heute noch ein T-Shirt, ein Barbie Breakout-T-Shirt abkaufen. Yeah. I want it.
Ja, wenn du noch so nette Sachen sagst, musst du mir gar kein Geld geben.
Geil. Wir handeln dich noch runter.
Jupp, mein Schatz, das war eine wunderbare Folge mit dir.
Ich danke dir.
Ja, ich dir auch. Und ich bin ganz gespannt, wo die Reise für dich noch hingeht. Es fängt wahnsinnig gut an und I'm excited.
Ich auch.
Ich möchte, dass du bald dann bei der nächsten Pussycat Dolls Tour, wenn die sich reuniten sollten, bist du die Vorgruppe. Das finde ich super.
Ja, das wäre so das Ziel. Ich habe auch immer gesagt, oder irgendwann mal ESC. Conchita ist ja auch immer noch so ein kleines Vorbild von mir.
Ja.
Auf irgendeine Weise, ja.
Of course.
Hammer.
Großes Vorbild. Voll.
Ja, also mein großes, aber ich meine, sie macht ja nicht das direkt, außer das mit der Musik, was ich mache, aber ESC geworden für Ikone einfach.
Ja.
Fucking Legend.
Fucking Legend, genau.
Geile Eude.
geile Eude. Super. Gut, mein Schatz, ich danke dir und ihr Süßen, ihr wisst, was zu tun ist. Wir haben es gerade schon gesagt, folgt uns allen auf Spotify, bei Apple Podcast, gerne 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar bei mir und bei Gag. Und E-Mails an die altbekannte E-Mail-Adresse, all das packen wir in die Shownotes. Und dann bis in 2 Wochen.
Bye.
Bye.
Cut. Ich fühl's nicht.